Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Es ist ein Schock. Eine ganze Branche ist fassungslos. Lässt sich Transferflüsterer Fabrizio Romano etwa von Vereinen und Beratern kaufen, um in ihrem Sinne Gerüchte zu streuen bei Twitter? Hören Sie dazu nun einen Kommentar von unserem KND-Investigativreporter Alex Schlüter.
Ich habe nichts vorbereitet, du Sack, hör auf mich damit reinzuziehen. Hör auf mich in dieses Schlammloch des Profifußballs mit reinzuziehen. Also, es ist jetzt auch nur ein Schlammloch und daneben sind noch 600 bis 700 andere, aber in das möchte ich nicht rein. Ich sage einfach ein strahlend sonniges Hallo in die Runde.
Ebenfalls von mir, an dich und an besagte Runde. Liebe Freunde, es ist wieder Kicker meets the Zone-Zeit.
Stellst du dir unsere Hörer auch immer als Runde vor? Wir sind so das Lagerfeuer in der Mitte und um uns herum sitzen sie und sagen sich, was erzählen die sich heute wieder Tolles?
Naja, in diesem neuen, tollen Podcast-Deutschland, was wir ja haben, mit so 5 Jahren Trendverzögerung wieder aus den USA rüber geschwappt, müsste man sich eigentlich vorstellen, weil das macht ja jetzt jeder, dass die alle dann wirklich wieder so vor einer Bühne sitzen und uns zuhören. Ne? Wirklich aktuell, du kannst die Uhr danach stellen, alle Podcasts sind auf Tour, nur KMD bleibt stabil zu Hause.
Ja. So wie hier sich ist er das wieder, euer Heimscheißer-Podcast, Kicker meets the Zone mit einer neuen Folge. Heute holen wir zumindest ein paar Leute an unser Lagerfeuer dazu. Also wenn wir schon nicht auf die Bühne gehen, dann haben wir wenigstens mehr Leute hier mit drin. Und ein Wunsch wurde mir erfüllt, in dieser heutigen Folge ist es soweit, wir reden über eine spezielle Position, ich sage die anforderungsvollste Position im Profifußball. Mhm. Es ist nicht Bayerns Rechtsverteidigerposition, sondern die 6 bzw. die 8. Was da genau die Unterschiede sind, das werden wir auch noch klären, denn wir haben 2, die auf dieser Position bzw. in diesem Bereich des Feldes zu Hause sind. Anton Stach von der TSG Hoffenheim ist genauso Gast in dieser KMD-Folge wie Tom Kraus von Mainz 05. Beide haben am Wochenende auch Bundesliga gespielt. Das trifft sich ganz gut, weil wir dann mit ihnen natürlich auch ein bisschen über das, was da auf dem Rasen passiert ist, reden wollen. Aber was ist denn eigentlich das Anforderungsprofil? Was muss man denn für die heranwachsenden Mittelfeldspieler unter euch so mitbringen, um irgendwann mal in der Bundesliga auf der Position hoch und runter zu laufen? Das klären wir heute, Spezialfolge defensives Mittelfeld, Kicker meets the Zone.
Ja, und schönerweise sind die beiden dann auch noch gut miteinander bekannt und demzufolge kann eigentlich Alex Schlüter das Gespräch nachher nur noch versauen. Wir werden auch noch mit Timo Müller sprechen, denn der große Bundesliga-Brennpunkt, dem wir uns heute mal widmen wollen mit einem Kicker-Reporter, ist in dieser Woche der SV Darmstadt und die debakulöse Heimleistung gegen den FC Augsburg. Das gibt es dann also auch später. Ich würde sagen, hier zum Reinkommen, es gibt noch Glückwünsche zu verteilen. Nach der letzten Folge, die deutschen Frauen haben sich für Olympia qualifiziert. Horst Rubesch, Lea Schüller hat zum 2-0 getroffen. Also wir haben relativ viel hier auch schon zu Gast gehabt, was dann bei Olympia dabei sein wird. Und, das müssen wir an dieser Stelle einmal erwähnen, Schübmann, apropos Mainz, die U19 in der Youth League, was ist bitte los? Barca rausgekegelt, jetzt City rausgekegelt, im Viertelfinale geht's gegen Porto, das Ganze mit dem Mega-Trainertalent. Du hast das auch schon immer mal so wispern hören, ne? Da ist ja wieder dieser Benjamin Hoffmann, die Mainzer, die haben ja, das ist ja die Trainerschmiede. In der U19 ist, glaube ich, mittlerweile Jan Kirchhoff, also da wächst schon wieder noch der Nachfolger vom Nachfolger ran. Also Glückwunsch an die U19 des FSV Mainz 05, die da gerade die Youth League aufmischt.
Die Fußballwelt, zumindest die jüngere, die zittert von Mainz. Ist doch sehr schön.
Geil, ja.
Also, wir haben viel zu erzählen in dieser Folge. Bevor wir das dann vergessen, wir sind ja mittlerweile in das, dritte Jahrhundert eingezogen mit Kicker meets the Zone, Folge 201, unsere Jubiläumsfolge mit vielen, vielen Ideen und vor allen Dingen auch mit viel, viel Feedback von euch. Es hat tatsächlich, habe ich das richtig auf dem Schirm, ein einziger Mensch richtig geraten, was die Fake-Folge in 200 Folgen Kicker meets the Zone gewesen ist. Und ich sage euch vorweg, ich hätte nicht gedacht, dass es mir so sehr wehtut, wenn ihr falsche Folgen als Fake-Folge bezeichnet. So weit hatte ich nicht gedacht.
Also das war wirklich schockierend. Ich habe auch Vorschläge bekommen, wirklich in hoher zweistelliger Anzahl von Menschen, die irgendwelche Folgen, ich weiß nicht, ob die einfach nur geraten haben oder ob die wirklich das Gefühl hatten, dass ich das alles nochmal nachgesprochen habe. Aber der Twitter-User oder jetzt Ex-User, @HansKochbert, ist richtig gelegen. Folge 38 und wie aus der Pistole geschossen hat er das auf Twitter rausgehauen. Das heißt, als einem der wenigen scheint es ihm wirklich negativ aufgefallen zu sein, meine Performance als Schauspieler in dieser Folge.
War er vielleicht damals unser Interviewpartner? Weißt du noch, wen wir da als Gast hatten? Wobei, ich weiß gar nicht, ob der
Interviewteil
auch.
Es gab keine Interview.
Wir haben zu zweit gesprochen, richtig. Ja. Das war unter der Woche, ja genau. Ja. Also es war nur unser Gespräch, aber völlig richtig. Es war nicht Folge 47, Clara, mein großes Interview mit Uli Hoeneß. Nein, das war nicht fake, das hat wirklich so stattgefunden. 145, die Folge aus dem Hotelbett in Berlin. Warum sollte die denn fake gewesen sein, Julian Barber? 111, sagt Alex. Alex ist schon ein Fake-Name. Nein, es war nur diese eine Folge und ich hatte damit nichts zu tun.
Also, Glückwunsch an Hans Kochberts. Du kannst dich gerne an mich wenden, wenn das denn auf X überhaupt so möglich ist. Ich muss nachher mal gucken, damit wir dir
Kochberg klingt auch fake.
Eine KMD-Tasse zukommen lassen, was die anderen Gewinne unseres Gewinnspiels angeht. Also, ihr habt ja wirklich, nachdem wir aufgerufen haben, schickt uns bitte eure geilsten Amateur-Fußball-Geschichten. Ich habe ein Online-Dokument, auf das du, glaube ich, auch mittlerweile Zugriff hast, erstellt. Wir sind mittlerweile bei Seite 33 angekommen. Ich habe wirklich alles an Mails und Instagram-Nachrichten und so zusammengetragen. Das heißt, wir können das heute noch nicht, dieses Gewinnspiel, irgendwie die Gewinner küren, weil es einfach viel zu viel ist. Aber es sind wirklich echte Perlen der Kreisliga dabei.
Wir müssen eine eigene Jury erst einmal erstellen, um aus diesen vielen Geschichten, eigentlich könntest du wirklich, das machen wir nicht, weil in dieses Schlammloch begeben wir uns nicht. Wir könnten aber tatsächlich ein Buch einfach aus euren Geschichten machen und wahrscheinlich würde es sich ganz gut verkaufen bei dem, was ich bis jetzt gelesen habe. Ich muss meine Sachen da auch noch reinschreiben, also die Sachen, die ihr an uns geschickt habt. Aber heißt, schickt uns gerne noch weiterhin. Die Verlosung ist
wirklich
immer noch offen.
Da sind ja noch mehr Sachen.
Wir werden nicht alles vorlesen können, ist definitiv jetzt schon klar. Aber wir werden auf jeden Fall zur nächsten Folge müssen wir Gewinner küren und ich weiß schon, dass ein paar heiße Favoriten dann hier auch eine Erwähnung bekommen müssen.
Definitiv. Lass uns mal in den Bundesliga-Spieltag reingehen, der ja schrecklicherweise von dir eröffnet wurde. Am Freitagabend mit dem DAZN-Mikrofon in der Hand, Gott sei Dank, Jonas Hummels an deiner Seite.
Merkt man dann immer schon, dass das ganze Bundesliga-Wochenende darunter leidet. Wenn ich wenn am Freitag Schlüter irgendwo gewesen ist,
Es ist kein Zufall, dass es nur einen einzigen Heimsieg an diesem Spieltag gab. Ja, das liegt an Alex Schlüter. Freiburg gegen den FC Bayern. Sagen wir mal so, da hast du dir wieder ein Spiel ausgesucht. Wobei, das sind ja Bayern-Spiele im Moment eigentlich durchgängig. Es geht 2-2 aus und es war alles dabei, inklusive Interviews davor mit Max Eber, danach mit Thomas Tuchel, werden wir gleich nochmal reinhören. Und Alex Schlüter haut mir jetzt die volle Breitseite um die Ohren, was dieses Spiel angeht. Wie hast du es erlebt?
Boah, schon verrückt. Jonas Hummels in der Halbzeitpause hat er einmal zu mir gesagt, er findet das Spiel irgendwie seltsam und Thomas Tuchel sollte dann später noch ein bisschen erklären, was eigentlich das Seltsame an dieser Partie gewesen ist, weil in gerade den ersten 30 Minuten der FC Bayern Dinge getan hat, die man so nicht von ihm kennt. Ich glaube, du hast auch einen Ton dabei von Thomas Tuchel, aber vielleicht vorab aufstellungstechnisch. Endlich haben die Bayern-Fans, also ich glaube wirklich fast alle gesagt, der Tell mal von Beginn an. Eben auch, weil unter anderem Leroy Sané verletzt nicht dabei sein konnte. Musiala vorne mit dabei, Müller vorne mit dabei, ganz vorne natürlich Kane. Die Doppel-Sechs, das ist interessant, Goretzka und Pavlovic, weil Kimmich wieder auf Rechtsverteidiger gespielt oder, wie Thomas Tuchel sagen würde, aushelfen musste. Dyer, Kim, also Minjay und Guerrero haben die Viererkette komplettiert. Hinten ein gewisser Manuel Neuer, der, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, offensichtlich zusätzlich angestachelt von der Nichtnominierung des Benjamin Zander für den EM-Startelf-Kader wieder mal Weltklasse gehalten hat. Mich haben Leute im Stadion nach dem Spiel, kein Witz, angesprochen und gesagt, ey, du musst dem Zander mal sagen, was der Neuer heute wieder gemacht hat. Vielleicht checkt er dann, dass er nicht Ter Stegen aufstellen sollte.
Das ist ja nicht,
du wirst mittlerweile im Stadion ausgerufen für deine falschen Aufstellungen.
Also erstens ist er ja nicht der Einzige, den ich offensichtlich ein bisschen gekitzelt habe damit. Ich könnte jetzt so tun, als wäre das meine Intention gewesen. Du erinnerst dich aber auch. Also wie ordnen wir das denn? Wenn ihr euch mal wieder spüren wollt, dann gebt einfach eure EM-Aufstellung bei Social Media rein und wartet mal, was an Reaktionen kommt. Mein Beziehungsstatus zu den Bayern-Fans ist kompliziert, hätte man früher bei Facebook wahrscheinlich gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, dass Manuel Neuer nicht seit seinem Comeback eine wirklich Top-Saison spielt mit ständig Paraden. Mir geht es nur darum, dass ich es einfach nicht mit mir vereinbaren kann, dass Marc-André Ter Stegen am Ende kein großes Turnier für den DFB in seiner Prime gespielt haben wird. Und das ist das einzige Argument tatsächlich. Leistungstechnisch, der ist ja gerade erst wieder genesen nach Verletzung. Ja? Demzufolge, Leute, alle, also es ist auch wirklich beeindruckend, wie, also ich habe ja ich hoffe zumindest bei dir ist es so angekommen und beim einen oder anderen Hörer auch, als wir unsere Aufstellung diskutiert haben, war das nicht, dass ich gesagt habe, so, das ist in Stein gemeißelt, das ist die einzig wahre Wahrheit, denn die wurde mir dann von allen anderen bei Social Media um die Ohren gehauen. Das finde ich schon beeindruckend.
Ja, das ist hart, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man Musiala bei der EM absichtlich auf die Bank setzt, also es ist jetzt nicht
wir
so, dass ich
was
Schlimmes
Joke.
Wünsche, aber so einen leichten Muskelfaserriss wünsche ich dir dann schon in den nächsten Wochen für die Entscheidungen, ganz im Ernst. Wir reden über das Spiel, ein Jamal Musiala unter anderem hat dazu beigetragen, dass nach schwachem, wirklich schwachem Start, wie gesagt, wir hören Thomas Tuchel gleich, die Bayern in Führung gegangen sind. Erst Tell, sehr, sehr stark als Antwort auf das, was Benny Zander euch gleich nochmal als die besten 10 Sekunden der Bundesliga-Saison beschreibt. Das hat nämlich zum 1-0 für Freiburg geführt. Aber dann Tell, dann Sané mit, Musiala mit Einzelleistungen. Später Ausgleich nach einem Einwurf von Höhler. Gregoritsch hatte den Ball im 16er vorlegen, vor allen Dingen aber eben verarbeiten können. Also 2-2 am Ende. Komm, gib die 10 Sekunden wieder, die, also ich glaube, wenn man das auf der PlayStation spielen würde, einem die Daumen gebrochen hätten mit Traumparade von einem gewissen, ich erkläre dir nochmal, Manuel Neuer mit Fallrückzieher im Nachschuss und dann Distanzabschluss.
Ja, war, also jedes dieser Tore bei diesem 2-2 war geil. Jedes einzelne. Ja, das muss man ja mal wirklich dazu sagen. Was
also
hast du
jedes,
bitte für
jedes Tor, also jedes Tor, was es hätte sein können, oder was?
Ja, nein, ich meine jetzt erstmal die 4, die dann am Ende gezählt haben. Ja, was hast du
ach
für ein
ach
Schwein
dem,
gehabt?
Achso, ich dachte, du redest über die 10 Sekunden, wo man auch hätte sagen können, also jeder.
Da war auch
wenn,
alles geil.
Wenn
ja,
der Ball
ja
reingegangen wäre, wäre, also man hätte 3 Traumtore draus machen können, aber es ist ja nur ein 1 logischerweise geworden.
Und ja, diese Parade von Neuer ist wieder übermenschlich. Ja, dann gibt es diesen Lattenfallrückzieher von Salah und dann wie Günther den Ball Volley trifft. Natürlich ist das eine mega geile, komplett geile Sequenz einfach in diesem Spiel, in dem Freiburg danach durch Günther, durch Grifo eigentlich auf 2-0 erhöhen kann, die Bayern. Du hast es gesagt, erste halbe Stunde nicht erklärbar. Thomas Tuchel hat es nach dem Spiel bei dir am Mikrofon so hier versucht.
Ich glaube, dass es nicht am Wollen lag. Ich habe jetzt auch in der ersten Halbzeit schon den Aufwand gesehen, aber es war einfach, es war undiszipliniert in den Positionen. Es war teilweise harakiri. Ich glaube, wir hatten Phasen, wo unser Innenverteidiger den Außenverteidiger hinterlaufen hat. Also wir haben Dinge gemacht, die haben wir noch nie trainiert, über die haben wir noch nie gesprochen. Die sind einfach, wir haben eigentlich sehr, sehr früh gespielt, als wäre es die 85. Minute und wir wären 0-1 zurück.
Und da ist es doch schon so, dass du als Interviewer dort stehst und dann auch in deinem Kopf es mal kurz rattert, ne? Wenn du Sätze hörst, wie wir haben Dinge gemacht, die wir noch nie trainiert haben. Das war Harakiri. Ja. Das Geile ist, ich habe mir die halbe Stunde vorher nochmal angeguckt hier und ich habe natürlich auf die Situation gewartet, wo dann der Außenverteidiger vom Innenverteidiger hinterlaufen wird. Und sie kamen dann logischerweise irgendwann. Aber das ist ja schon auch, ist schon auch krass, wenn man das, wenn man da einfach daneben steht und den Trainer sowas sagen hört, ne?
Ja, also definitiv. Also in dem Moment und dann, wenn man das alles nochmal sacken lässt, ich würde das sacken lassen auf in 5 Minuten verschieben und nochmal kurz über das Spiel reden wollen, weil was es eigentlich bedeutet, wenn ein Trainer sowas dann am Mikrofon sagt, und wir haben oft genug schon über die angenehme Ehrlichkeit des Thomas Tuchel geredet, das muss natürlich auch besprochen werden, aber bist du bei mir, dass man schon auch kritisch in Richtung des Trainers Thomas Tuchel gehen muss, wenn man halt schaut, dass ein Mathys Tel auf dieser rechten Seite gespielt hat, ein Ton, den du jetzt nicht dabei hast, den ich aber eben leibhaftig ins Gesicht gesprochen bekommen habe, kam von Comebacker, kann man ja immer noch sagen, Captain Christian Günther. Ja, wir wussten halt, Tell ist in der Rückwärtsbewegung wahrscheinlich nicht so gut und meine linke Seite da mit Vince Grifo, das ist eingespielt. Das heißt also, das war ein klarer Matchplan als Reaktion auf Tell rückwärts nicht so gut, wenig Unterstützung für Jo Kimmich. Ich will auch gar nicht sagen, dass Jo Kimmich der Grund gewesen ist, weshalb so viel über die rechte Seite. Ja, also ich meine, der hat ja nun definitiv auch seine Aussetzer, aber er hat in dieser Saison in der Rückwärtsbewegung Fortschritte gemacht. Es klingt komisch, ne? Aber es ist so.
Ja, also das ist das eine, natürlich, definitiv.
Also du hättest Thomas Müller auf rechts defensiv stellen können, ne? Also rechts offensiv, der dann gegen den Ball arbeitet. Und dann hast du diese Probleme deutlich weniger. Hat er nicht gemacht.
Zu 100% oder also ich finde auch, dass das natürlich auch auf die Karte des Trainers geht. Sind wir ehrlich, er wird ja eigentlich dann noch mehr sogar angezählt für den späten Wechsel, den er macht, nachdem die Bayern das Spiel gedreht haben.
Ja,
Das
also,
ist dann,
also ganz ehrlich,
das wurde ihm
finde,
eher um die Ohren gehauen. Ja, nochmal ganz kurz, 83. Ja. Upamecano wird für Musiala eingewechselt. Und der ein oder andere hatte dann das Gefühl, okay, der Tuchel will jetzt irgendwie hier das Ding sichern und dann fällt ihnen hinten raus halt noch so ein Einwurf um die Ohren. Da gehst du nicht mit, ja?
Also, ja, und da war ja klar, dass die dann jetzt noch einen Einwurf kriegen und so das Gegentor kriegen. So ist dann halt für ihn doof gelaufen, wie im Moment halt sehr vieles doof läuft für ihn selber und für den FC Bayern München. Aber dass dieses Gegentor so fällt, hat natürlich nichts mit der Personalie Musiala zu tun. Und also du weißt halt auch nicht, wie sein Laktatwert gewesen ist. Da wird jetzt übrigens ein wahrscheinlich sogar noch wichtigeres Saisonspiel am Dienstag stattfinden. Also wir nehmen ja heute wie immer Montag auf, Champions League. Müssen wir nicht lange drüber reden, ist der, ja, das Schlüsselspiel schlechthin, jetzt umso mehr. Also das finde ich übertrieben. Dann finde ich, sollte man, wenn man schon kritisch ist, lieber sauber im Detail arbeiten und also nochmal 4-4-2 gegen den Ball mit Müller und Kane vorne und auf den Flügeln Musiala links und Tell rechts. Und das hat Freiburg einfach vor allen Dingen in der Anfangsphase, gab dann ja zur Halbzeit auch eine Umstellung bei den Bayern, aber sehr, sehr einfach, weil doch irgendwie erwartbar über diese starke linke Seite ausgenutzt. Und das muss man, das finde ich, das kann man kritisieren, das muss man auch thematisieren. Hätte ich vielleicht sogar im Interview ganz ehrlich noch mehr machen müssen, dass man eben gerade diese Tail-Personalie anspricht, auch wenn der offensiv alleine bei diesem Abschluss wieder seine wahnsinnige Veranlagung gezeigt hat.
Und es ist halt jetzt nicht das erste Mal, dass der Matchplan Maestro Tuchel da so eine Flanke aufmacht oder beziehungsweise ihm Ideen, die er haben, um die Ohren fliegt. Ne? Das war im Topspiel so, das war jetzt ab und an mal so, dass er eine Idee hatte für das Spiel, die am Ende nicht aufgegangen ist. Und ja, ich bin der Erste, ihr wisst es, wenn ihr hier regelmäßig zuhört, dass man da auch immer, also der Trainer ist für mich nie der Alleinschuldige, so, sondern da rennen auch noch genug Spieler auf dem Feld rum, aber trotz alledem ist das natürlich ein valider Punkt, dass man sagen muss, Tuchel macht sich damit auch Woche für Woche angreifbar.
Dann sind die 5 Minuten jetzt rum. Ich will noch einmal sagen, auch Chapeau an Freiburg, die das sehr gut gemacht haben.
Ey, ja. Wirklich. Ja.
Nicht nur mit tollen Abschlüssen, sondern wirklich auch einer selbstbewussten Mannschaftsleistung. Und ich finde sinnbildlich dafür Chico Höfler, der im Mittelfeld mehrfach angespielt wurde, auf der heute unsere Lieblingsposition, defensive Mittelfeldposition, Sechserposition, und ganz ruhig gewartet hat, sich auch mal im richtigen Moment aufgedreht hat, wenn er gemerkt hat, nee, jetzt kann ich mal. Also da war auch eine gewisse Ruhe. Also dieses im Grunde, was wir ja bei Freiburg über Jahre sagen, dieses sympathische Selbstbewusstsein, nicht hektisch zu werden, weil da drüben der FC Bayern München ist, auch wenn es nicht derselbe FC Bayern München ist, der es in den letzten 11 Jahren gewesen ist. Aber das muss man einmal festhalten, Chapeau, die waren sogar eher ein bisschen unglücklich, dass es nicht, du hast es gesagt, schon 2-0 steht zur Pause. Aber dann kommen wir jetzt zu dem, was diese Aussagen, die du gespielt hast von Thomas Tuchel, natürlich auch aufwerfen. Wenn er so klar sagt, die Mannschaft macht Dinge, die haben wir nie besprochen, die Mannschaft macht Dinge, für die kann ich nichts. Aufstellung können wir drüber reden, aber das, was da passiert, hat nichts mit mir zu tun. Dann sagt das was über das Verhältnis zwischen Mannschaft und scheidendem Trainer aus?
Es ist super. Es ist perfekt intakt. Es ist herausragend gut. Es ist natürlich einfach die logische Konsequenz dessen, was er eigentlich schon angekündigt hat. Ne? Er hat gesagt, dadurch, dass jetzt für alle die Situation klar ist, kann ich gnadenloser sein. Und gut, man könnte sogar fast sagen, eigentlich war er schon immer relativ gnadenlos in den Interviews und relativ offen und klar in seinen Analysen. Und es gibt dann vielleicht zu Recht auch den einen oder anderen, der sagt, naja, aber du nimmst dann schon ein bisschen wenig auch auf deine Kappe, weil es gibt halt auch Dinge, die man auf seine Kappe nehmen könnte. Ich habe so ein paar Aussagen von ihm im Ohr, aber es ist schon sehr klar in Richtung der Mannschaft, dass Thomas Tuchel einfach offensichtlich zum, ich weiß nicht, 500 millionsten Mal, seitdem er Trainer des FC Bayern ist, von der Art und Weise, wie seine Mannschaft spielt, wie Dinge nicht umgesetzt werden, einfach maßlos enttäuscht ist. Und es gab ja mal, das wurde zwar dementiert, diese vermeintliche Aussage, er hätte sich mal vor die Mannschaft gestellt und gesagt, ich dachte, ihr wärt besser, als ihr seid. Das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein, so war zumindest sein Ton, aber zumindest das, was er häufig am Mikrofon sagt, geht in die Richtung, dass er einfach mehr von dieser Mannschaft erwartet, verlangt und sie das irgendwie nicht liefern kann in der Konstellation mit ihm an der Seitenlinie.
Ja gut, aber dann können wir auch die Perspektive wechseln. Du schiebst es ja in die Richtung, wenn die Mannschaft dazu nicht in der Lage ist, und da ist er ja nun nicht der Erste, sondern sie war es auf vielleicht leicht andere Art und Weise, aber doch irgendwie vergleichbar auch nicht, als Julian Nagelsmann an der Seitenlinie stand und in der Endphase von Hansi Flick gab es entsprechend auch Probleme. Der hatte sie natürlich auch mit Leuten aus der Chefetage. Aber dann ist ja vor allen Dingen für Max Eberl, der da am Freitag seinen ersten Arbeitstag hatte und sich ausführlich Zeit genommen hat vorm Spiel am Mikrofon, die große Frage, wie viel von denen, an denen Tuchel jetzt scheitert, sollten hier nicht mehr spielen nach der Sommerpause, weil sonst der Nächste an ihnen scheitert?
Ja, das ist die ganz große Frage und die muss beantwortet werden und es geht, glaube ich, tatsächlich nur mit einem wie auch immer gearteten, wie auch immer wie groß auch immer ausfallenden Umbruch in dieser Mannschaft. Weil genau wie du sagst, es gibt jetzt reihenweise Top-Trainer, die über die letzten Jahre an dieser Mannschaft in unterschiedlichen Konstellationen gescheitert sind irgendwann. Also ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass Carlo Ancelotti bei den Bayern so überhaupt nicht funktioniert hat. Der, über den jeder Weltklasse-Spieler sagt, das ist der Trainer, der aus einer Mannschaft, die sich selber für Weltklasse hält, die Weltklasse rauskitzelt. So, und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile.
Ja, den habe ich ja schon fast wieder vergessen. Ja? Ich finde es insofern interessant, dass du den erwähnst, weil es erstens zeigt, dass auch du mittlerweile in die Jahre gekommen bist, aber vor allen Dingen, weil dieses Argument, ja, dieser jungen Taktiker, ne, also Tuchel ist auch nicht mehr so jung, aber ne, diese Reißbrett-Trainer, diese, wie sagt man, Laptop-Trainer, so heißt es ja so schön, die, das ist auch nicht richtig, die brauchen einen, da muss jetzt Hermann Gerland kommen, ne? Ja, also Carlo Ancelotti steht für ganz, ganz viel anderes als Reißbrett und Laptop, sondern für
Wohlfühl.
Genau, er schafft eine Wohlfühl-Oase, er nimmt die Spieler in die Verantwortung, er ist einfach ein so in den Menschen, den Menschen in den Vordergrund stellender Trainer, hat aber auch nicht den Erfolg gebracht, den du als FC Bayern normalerweise beanspruchst. Also offensichtlich funktioniert dieses Argument dann auch nicht.
Und ich meine, das ist jetzt schon eine Weile her, dass der bei den Bayern war, ne? Da reden wir 2016, 2017, so, da hat sich der Kader auch seitdem verändert, aber wenn trotzdem, was ist die Halbwertszeit in den letzten, ich glaube fast 10 Jahren, sind 16 Monate oder so, die ein Trainer im Amt ist? Ja, also ich habe es hier schon mal gesagt, wie viele Trainer will eine Mannschaft denn noch verschleißen, bis man einfach zu der Überzeugung kommt, es ist jetzt hier fast egal, wen ich hinstelle und ich kann auch nicht jedes Mal wieder mit dem Totschlagargument kommen, ja mit Jupp Heynckes würde es wahrscheinlich funktionieren, also das ist ein Verein, der den Anspruch hat, die Champions League zu gewinnen und er verschleißt reihenweise Top-Trainer. So, ja. Und dann muss einfach an die Mannschaft ran und das wird Max Eberl in Kombination mit Christoph Freund auch machen und machen müssen. Es laufen ja eh auch ein paar Verträge aus oder beziehungsweise man muss sich vielleicht von einigen trennen, weil dann im Jahr danach der Vertrag ausläuft. Es muss einfach, ja, grundsätzlich in dieser Mannschaft müssen Veränderungen stattfinden.
Ich kann heute eine Milch im Supermarkt kaufen und in den Kühlschrank stellen. Sie wird sich länger halten als der Bayern-Trainer. Mit dem Unterschied, sie ist auch noch teurer. Das war noch ein Metaebenen-Gag. Und damit würde ich sagen, gehen wir aus dem Freitag weiter in Richtung Samstag?
Ja, und guck mal auf die beiden Spiele von den beiden Jungs, mit denen wir gleich verabredet sind. Die Mainzer, Tom Kraus eingewechselt, spielt 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Es ist schon was in Mainz passiert, wir werden ja auch gleich mal nach dem neuen Trainer fragen, denn erstmals seit Ewigkeiten, Stadion wieder ausverkauft, der Henriksen-Effekt, ja, da zumindest erstmal sichtbar. Johnny Burkhardt bringt die Mainzer in der Führung in der 12. Minute, wunderbar von Lee vorbereitete Drehung, der passt, da passt alles bei Jae-Sung Lee und dann jagt Burkhardt das Ding aus der Distanz rein, aber 10 Minuten nach Wiederanpfiff Ausgleich N'Goumou und so geht das Spiel 1:1 aus. Gibt dann noch einen Platzverweis von Chor, der sowieso in seiner Bundesliga-Karriere gerne mal vom Platz fliegt. Also das war quasi der Samstagnachmittag aus Sicht von Tom Kraus, wie gesagt, als Joker.
Und dann reden wir natürlich auch noch über das Spiel, das Anton Stach gespielt hat am Sonntag. Hoffenheim schlägt Bremen. Man hatte ja zuletzt gegen Dortmund gewonnen. Anton Stach am 1:0 beteiligt, weil er die Ecke reinschlägt und nach Verlängerung am zweiten Pfosten der Typ das Tor macht, der im allerhäufigsten Fall das Tor für Hoffenheim macht, nämlich Maxi Bayer. Und das Ganze setzt sich insofern fort, dass er dann auf Vorarbeit von Bebu auch noch das 2:0 macht. Es gab eine für mich eigentlich klare Elfmetersituation, die dann zurück bzw. Draußen angeschaut wurde, aber nicht geahndet wurde. Auch da Bayer beteiligt, weil er eigentlich im 16er von den Beinen geholt wird. Habe ich nicht verstanden, dass das nicht gepfiffen wurde.
Ich auch nicht.
Gab zwar dann noch den Anschlusstreffer, reicht am Ende aber zu dem nächsten Sieg für Hoffenheim 2:1 gegen Bremen.
Guck hier gerade nochmal in meine Unterlagen. Okay, Bremen kann durch Duxch auch einen Ausgleich machen, ne? Der da am Pfosten scheitert, vorher eine Kopfballchance hat. Also es gab schon auch so eine Phase, wo die Bremer zum Ausgleich kommen können. Dann gibt es noch Gelb-Rot für Bülter. Ja, und das war das Spiel. Und da würde ich sagen, alles Weitere und eben vor allem alles, Was auch die Position der beiden angeht, besprechen wir jetzt mit den Jungs.
Liebe Leute, ihr als Podcast-Hörer braucht ja immer eine kleine visuelle Hilfe, damit ihr euch vorstellen könnt, was jetzt gleich passiert. Ich gebe euch mal eine. Hier sind vier Männer zusammengeschaltet. Der eine hat im Hintergrund ein, was ist es? Ich glaube, Riquelme-Trikot von Villarreal.
Korrekt.
Der andere hat ein Vereinslogo im Hintergrund. Der andere hat ein Pippi-Langstrumpf-Poster. Und einer hat ein aufblasbares Herz an der Decke hängen. So ungefähr ist es. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, wer wohl wer ist. Ich begrüße mal den Mann mit dem Herzen an der Decke, weil ich da gleich die wichtigsten Fragen zu habe. Schönen guten Tag, Tom Kraus.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Was ist denn das? Ist das noch eine Geburtstagsparty? Also dieser Luftballon da oben an der Decke ist für mich eins der größten Faszinosi, wenn man das so sagt, bislang in dieser Podcast-Ära gesehen habe.
Er ist lustig, ich wusste gar nicht mehr, dass er da oben ist, ich habe die gar nicht mehr beachtet. Das war für einen Valentinstag für meine Freundin. Und der ist aber jetzt in meinem Zimmer hier gelandet, sage ich mal. Und deswegen ist er hier.
Ja, scheint nicht so gut angekommen zu sein, das aufblasbare Herz. Aber gut, das müsst ihr untereinander klären. Ich dachte ja, er hätte den deswegen mit in sein Zimmer geholt, um ein Herz rüberzuschicken nach Sinsheim zu deinem lieben Buddy Anton Stach, den wir auch ganz herzlich hier bei uns in der Runde begrüßen wollen. Hallo.
Servus, hallo.
Ist das Hoffenheim-Logo im Hintergrund auch ein Valentinstagsgeschenk?
Ja, das habe ich tatsächlich bekommen und das hängt leider nicht an der Decke, sondern an der Wand. Nein, tatsächlich bin ich am Trainingsgelände, weil bei mir zu Hause das Internet manchmal ein bisschen kracht.
Ja, verstehe. Wie ist denn das bei dir? Fangen wir mit dir an. Gestern gespielt heißt heute so ein bisschen Nachanalysezeit oder wie ist der Tag heute bei euch?
Ja, wir haben heute sehr viel Glück gehabt, muss ich sagen. Also gestern kam eine Ansage vorm Spiel, dass wenn wir ein Standardtor schießen und das Spiel gewinnen, dass wir 2 Tage frei kriegen. Und deswegen habe ich heute schön frei und morgen auch. Also super. Keine Analyse, die machen wir dann wahrscheinlich später.
Ach, man muss auch mal Glück haben. Man muss auch als Bundesligaspieler mal Glück haben. Herzlichen Glückwunsch dazu natürlich auch zum Resultat. Ist ja ganz interessant. Wir haben ja vorhin schon mal kurz, Schütti und ich, darüber gesprochen, dass wir das schon länger im Kopf hatten, dass wir uns mal 2 Menschen hier reinholen, die auf eurer Position spielen, um mit denen mal eben über diese Position und was das alles so mit sich bringt, ist ja nun eine der wichtigsten, die wir haben im modernen Fußball, dass wir über die mal quatschen. Trotzdem auch nochmal kurz der Connect zwischen euch beiden. Ihr wart kurz Teammates, dann aber hat Anton sich am letzten Transfertag gedacht, ich verkrüme mich doch lieber von Mainz nach Hoffenheim. Was hat Tom Kraus gemacht, um dich zu vergraulen?
Ja, der hat mir reihenweise von diesen Luftballons an meinen Kabinenplatz gelegt. Und da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf. Nein. Ja, ich glaube, wie lange haben wir zusammen gespielt? Ich glaube, 2 Wochen oder so, würde ich sagen.
2, 3 Wochen ungefähr.
2 bis 8 Wochen so. Und deswegen, wir haben so die gleichen Interessen. Das hat eigentlich ganz gut gepasst dann. Aber war natürlich schade, dass wir uns dann nicht mehr gesehen haben.
Ist es in der Fußballmannschaft tatsächlich so, dass man relativ schnell feststellt, okay, wir ticken irgendwie gleich. Was sind denn da die Voraussetzungen? Also man muss wahrscheinlich nicht exakt gleich auf den Platz denken. Ist es mehr so eine Humorebene? Oder was, Tom, kannst du über dein Herzblatt Anton sagen, warum das offensichtlich selbst in der kurzen Zeit ganz gut connected hat?
Ich glaube, bei uns ging das relativ schnell, weil der auch so einen gewissen Dachschaden hat im Kopf, wie ich. Und da ging das eigentlich relativ schnell. Du kommst dann nach 1-2 Tagen kommst du auf eine gewisse Ebene, wo du denkst, okay, mit dem kann ich mich gut verstehen. Natürlich auch schade, dass es dann nach 4 Wochen gefühlt schon vorbei war. Aber der Kontakt bleibt trotzdem, egal ob es jetzt nur 4 Wochen waren, bleibt trotzdem sehr gut bis jetzt. Schreiben ab und zu auch. Und man merkt es auf jeden Fall relativ schnell, dass man eine gute Connection hat.
Ich würde gerne auch was dazu sagen. Also erstmal, den Dachschaden habe ich nicht. Also das verstehe ich nicht, warum du das jetzt sagst. Aber ich denke auch, am Anfang, auch wenn man neu im Team ist und so, muss man immer ein bisschen gucken, auch seinen eigenen Humor. Also ich habe auch bestimmt einen speziellen Humor und man muss erstmal gucken, mit wem man das machen kann. Und ich glaube, da lag es schnell auf der Hand, dass ich das mit Tom auch machen konnte und wir über die gleichen Sachen irgendwie gelacht haben. Und es war schon witzig und deswegen hat man da schon schneller eine Connection dann.
Ja, und wie gesagt, vielleicht hilft es eben auch, weil man ja dann doch auf dem Feld auf ähnlichen Positionen unterwegs ist, auch ähnliche Gedanken hier und da hat und sich auch mal mit jemandem austauscht. Wir wollen wirklich mal in diese Position so ein bisschen heute gemeinsam zu viert hier reingrätschen. Was mich am Anfang erstmal interessiert, fangen wir mal mit Anton an. Welche Position hast du in der Jugend gespielt?
In der Jugend, da habe ich gespielt tatsächlich linker Flügel, Zehner und Stürmer, würde ich sagen.
Okay, interessant.
Also Anfänge der Jugend und dann so gegen U15 würde ich sagen, schon so die Richtung 10, 8, 6. Also da eigentlich seitdem im Zentrum.
Tom, bei dir?
Bei mir hat es eigentlich auch so angefangen, erst vorne, Sturm gefühlt auf der 10. Auch mal, glaube ich, schon mein erstes Senderspiel in U15 links außen gemacht. Frag mich nicht warum, aber... So war es gekommen und dann, glaube ich, von Jahrgang zu Jahrgang bin ich mal weiter nach hinten gegangen. Habe jetzt auch, glaube ich, schon in der Saison, glaube ich, auch 3 oder 4 Mal sogar gegen Hoffenheim mal zentraler IV gespielt. Also, ja, vielleicht irgendwann noch Torhüter, keine Ahnung.
Ich hätte eine Frage, auch gerne an euch beide, und ich möchte eine Antwort von vornherein ausschließen, und zwar den Satz, ich spiele natürlich immer da, wo der Trainer mich aufstellt.
Wir machen hier Real Talk, ja, das ist hier nicht irgendwie so ein 0815-Interview.
Also wenn ihr wirklich den Wunsch frei hättet, weil Fußball-Valentinstag ist, Anton, welche Position, 10, 8, 6 oder von mir aus auch was ganz anderes, ist deine absolute Lieblingsposition?
Also meine absolute Lieblingsposition... Erstmal muss ich sagen, also ich spiele natürlich da, wo der Trainer mich braucht oder wo das Team mich am meisten braucht. Und meine liebste Position
Warte
ist schon
kurz,
die...
Warte kurz, dafür habe ich das hier, Moment. Ja, eben noch schnell hier ausgepackt. Aber jetzt antworte bitte.
Ja, die 6 und die 8. Also eine Mischung Doppel-6 und dass ich dann sowohl das Defensive drin habe, als auch den offensiven Anschluss. Das ist eigentlich so meine Lieblingsposition, so ein bisschen dazwischen.
Tom, wie ist es bei dir?
Ich würde schon sagen, so eigentlich die zentrale 6 oder auf der Doppel-6 halt schon. Also zumindest umso mehr Erfahrung ich kriege im Profibereich, fühle ich mich auf der zentralen 6 wohler, sage ich mal. Vor 2, 3 Jahren hätte ich noch anders geredet. Da hätte ich vielleicht gesagt, eher die 8. Aber so von Spiel zu Spiel merke ich schon, dass so die zentrale 6 Doppel-6 schon so mehr liegt.
Da sind wir doch schon ganz gut im Detail. Also ich würde jetzt mal behaupten, 6 und 8 kann ein Mensch, der ab und zu mal ein Fußballspiel schaut, gar nicht so richtig auseinanderhalten. Anton, was würdest du sagen, was ist der Unterschied im Anforderungsprofil für einen Sechser im Vergleich zum Achter?
Also ich denke erstmal, das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt auch darauf an, ob man mit einem Sechser, mit 2 Sechsern spielt. Ich glaube, der Achter ist auf jeden Fall eher der Box-to-Box-Spieler, wie man es immer hört. Das heißt, dass er, wie ich eben gesagt habe, so voll vorne in Abschlusspositionen kommt und im Strafraum auch bei den gefährlichen Aktionen dabei ist, aber auch gleichzeitig hinten verteidigt. Und ich würde sagen, die klassische 6, die oder Holding 6, wie ich jetzt schon häufiger mal gehört habe, ist er, ja, der seine Position hält, der für den Spielaufbau, für das Koordinieren der ganzen Mannschaft irgendwie, auch sei es Pressing-Signale defensiv oder halt mit Ball, der das Tempo rausnimmt, das Tempo beschleunigt und dann natürlich eine Riesenaufgabe hat in der Restverteidigung. 2 Kämpfe muss er führen und dann auch gewinnen. Also schon eine zentrale Rolle, so würde ich eigentlich die Unterschiede sehen.
Und wahrscheinlich auch noch darüber definiert, wer neben einem spielt. Ne? Also so Doppel-6 ist ja auch nicht gleich Doppel-6. Das finde ich jetzt zum Beispiel, Tom, bei euch bei Mainz ganz interessant. Da kommst du aktuell nur von der Bank, hat auch damit zu tun, dass mit Nadim Amiri in der zentralen Mittelfeldposition jetzt jemand neu ist. Benni und ich müssen es nicht verheimlichen. Wir waren ganz schön beeindruckt von dem, was er bislang auf dem Rasen gemacht hat bei euch, weil irgendwie sofort zu sehen gewesen ist, dass er Verantwortung übernehmen will. Was natürlich auch immer ein gewisses Risiko birgt, wenn du auf der Position 1-gegen-1-Situationen suchst, denn man kann das ja so oder so spielen. Wie verändert sich das Spiel für dich, wenn neben dir, sagen wir jetzt mal, einer ist, der gerne auch mal ein bisschen vorne reingeht, der vielleicht die Position ein bisschen offensiver interpretiert? Du musst dich ja im Grunde immer anpassen, oder?
Ja, natürlich. Du hast jetzt bei uns hast du mit Nadim so ein Spieler, der mit Ball brutal gut ist. Da hast du mit mir und Barrero halt so ein Spieler, der eher in die so defensiv ist, da eher in die Zweikämpfe geht. Da hat er an Nadim schon mehr Ballkontakte als wir. Das ist auch finde ich auch die perfekte Mischung im Zentrum, wenn du einen hast, der auch mehr mit Ball, der mehr mit Ball einfach kann und der auch mehr Initiative ergreift, auf jeden Fall. Und der andere halt, der, wie man sagt, halt alles wegräumt, wenn jemand in die Quere kommt. Ich finde schon, das ist so auf der Doppel-6 schon eine gute Mischung. Stachy ist ja auch eher einer, der offensiver ist. Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Aber ja, also das ist schon eine gewisse Mischung, die man braucht, um Erfolg zu haben einfach.
Anton, wie ist es denn, was sind denn die klaren Vorgaben vom Trainerteam von Pellegrino Matarazzo an dich? Wie viel Freiraum hast du auch auf deiner Position, um selbst zu entscheiden, wann ist nochmal ein Vorstoß mehr? Also wie ist auch die Abstimmung mit den Nebenleuten? Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein in das Gerüst, in dem du dich da bewegen darfst.
Ja, also an erster Stelle ist auf jeden Fall, das predigt er uns immer, ist die Aktivität mit dem Ball auf jeden Fall, weil wir einfach gerne ja den Ball haben und auch gut hinten rausspielen. Jetzt gegen Bremen hat es auch teilweise echt schon ganz gut geklappt. Also einfach erstmal diese Aktivität, dann dieses intensive Freilaufen und dann vor allen Dingen gegen den Ball ist auch eine Riesenaufgabe die Restverteidigung, dass ich immer auf dem Schirm habe, ob irgendwie einer fehlt hinten in der Kette und dass ich dann Anschluss habe oder wenn wir im Pressing sind, dass ich rausschiebe. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptaufgaben von mir oder jetzt von der Position bei uns, die Rino da immer an uns stellt.
Ich würde übrigens gerne die Videoanalyse einmal vorwegnehmen, um euch noch einen weiteren Tag frei zu verschaffen. Ich denke, das wird Rino so akzeptieren. Das zweite Tor von euch, ist das nicht eigentlich Blaupause Hoffenheim, so wie ihr es im Moment spielen wollt? Also hinten raus gegen hohes Anlaufen von Werder und dann habt ihr, ich habe es mir nochmal angeschaut, ist es Grilic, der sich dann so ein bisschen auf eigentlich eure Position, also die Sechserposition löst, um da dann in Überzahl den Pass spielen zu können, der irgendwie auch typisch für euch ist. Gott, jetzt erkläre ich hier, das machst du gleich. Tiefe gefunden mit Bebu, obwohl mit Veros ja ein Wandspieler da ist. So, und jetzt höre ich auf. Ich werde nicht von Hoffenheim bezahlt. Aber das ist schon das, was ihr wollt, ne?
Ja, genau das war's. Und also Grillo spielt ja auch schon die zentrale Innenverteidigerrolle, aber er ist ja auch eigentlich ein Sechser so oft gespielt, so sehr, sehr spielstark. Und dann in dem Moment sieht er, dass ich und der Umut, dass wir einen Gegenspieler haben beide. Er löst sich ein bisschen am Rücken und ja, die Bälle, die kann auf jeden Fall spielen. Ich glaube, das ist ein überragender Ball. Und vorne haben wir natürlich verschiedene Spielertypen, was gut für uns ist. Baut einmal, der die Bälle festmacht. Und dann haben wir zwei Spieler, die extrem schnell sind auf den Beinen. Und die Mischung ist ganz gut, dass wir nicht so ausrechenbar sind. Und das hat in dem Angriff echt gut geklappt. Und so wollen wir auch spielen wieder jetzt.
Hey, sag mal, Tom. Wenn die Nationalmannschaft in Zukunft mit der Doppel-6 spielen würde und der eine heißt Toni Kroos, wen würdest du daneben stellen?
Boah, die Frage ist ja zurzeit sehr oft. Also ich sag mal so, ich finde für mich dieses Jahr Rob Andrich schon so ein Spieler, vor allem auch mit der Konstellation, dass er jetzt auch dieses Jahr Deutscher Meister wird, wird glaube ich auch so passieren. Finde ich schon, dass du da mit Rob, ich kenne ihn ja auch sehr gut, so auch so ein dreckiger Spieler ist. Ich finde aber auch Stachy, muss ich wirklich sagen, jetzt nicht nur, weil er hier dabei ist, ist auch so ein Spieler. Ich schaue mir eigentlich jedes Spiel auch von Hoffenheim an, muss ich sagen, weil ich auch mit Stachy einfach auch gut war und das ist schon so ein Spieler, der gut tun würde. Aber es gibt halt viele auf der Position.
Nochmal ein Hintergrund, eine Hintergrundinfo für alle Hörer. Stachy wedelt währenddessen mit einem 200-Euro-Schein, damit du die entsprechenden Worte sagst.
Nein, also wie gesagt, also es ist schwierig, da jetzt den perfekten Spieler zu finden. Ich hoffe, er wird gefunden für die EM, dass dann auch Erfolg ist. Aber ich sag mal so, schon so einer, der alles abräumt vor Toni Kroos, wäre schon sehr, sehr wichtig.
Stachy, könntest du dir die Rolle zutrauen, beziehungsweise würdest du sie dir zutrauen?
Ja, ich würde es mir zutrauen, auf jeden Fall. Ich hätte auf jeden Fall Lust.
Das ist doch schon mal eine gute Ansage Richtung Julian Nagelsmann.
Hast du dieses Gedankenspiel schon mal gehabt, wie das so wäre in einer Konstellation mit Toni Kroos, einem der besten deutschen Fußballer aller Zeiten? Und das würde auch vom Anforderungsprofil und so weiter matchen, ja?
Ja, also ich denke auf jeden Fall, ja. Also ich meine, ist schon ein bisschen länger her, da war ich schon mal bei der Nationalmannschaft dabei und da waren auch überragende Fußballspieler. Kroos ist natürlich auch, wissen wir alle, auf seinen Werdegang, hat gefühlt alles gewonnen und ist ein überragender Kicker, aber ich würde es mir schon zutrauen, weil in der Bundesliga klappt es auch sehr, sehr gut diese Saison und deswegen da so zwei unterschiedliche Spielertypen vielleicht im Zentrum zu haben, ist gar nicht so schlecht, denke ich.
Jetzt ist nur die Frage, wenn du in deinem Handy scrollst bei den Anrufen oder Nachrichten, wie weit musst du scrollen, bis da irgendwo der Name Nagelsmann auftaucht?
Nee, da kommt erstmal meine Familie, dann ein paar Freunde, dann denke ich irgendwann noch Tom Kraus, will ich da auch sehen, aber Nagelsmann steht, ist nicht dabei.
Okay. Kann sich ja auch noch ändern. Ne? Also wenn der im Moment mehr mit Toni Kroos telefoniert hat, dann ist ja okay, wenn sich das Richtung Europameisterschaft noch ändert. Eins nach dem anderen, heißt es ja so schön. Sag mal Tom, wenn wir jetzt gerade von Toni Kroos reden, einem der allergrößten auf dieser zentralen defensiven Mittelfeldposition, was sind so deine Vorbilder? Wem schaust du, wenn du sagst, du guckst eben ganz, ganz viel, auch bei Hoffenheim? Was sind auch international, also auf der allerhöchsten Ebene, die Vorbilder auf der Position für dich?
Ich sage ja immer Joshua Kimmich. War immer früher, oder ist, weil ich auch seinen Weg, er war ja auch in Leipzig, der den Riesenweg gemacht hat. Ich war ja auch nicht so immer der Talentierteste, aber halt mit harter Arbeit einfach auch zum Glück geschafft, zum Profibereich. Finde aber schon so, weil meine Stärken sind halt eher Gegenball, was ich auch in Leipzig, glaube ich, 10 Jahre lang gut gelernt habe. Und da schaue ich halt auch bei vielen Spielern, die mit Ball einfach das Überragen machen, schaue ich mir einfach viel ab. Ist jetzt kein spezifischer Spieler, wer es unbedingt ist, aber ich schaue mir viele Spieler an, Champions League, jetzt auch wieder in der Woche, wo ich einfach auch schaue, wie sie es mit Ball machen, wie sie sich vororientieren, was für mich auch noch Themen sind, die ich einfach verbessern muss, was ich auch weiß. Aber ja, es ist wie gesagt ein langer Prozess mit Ball. Gegenball weiß ich selber, ist meine Stärke und deswegen schaue ich mir halt sehr viel ab im internationalen Bereich mit Ball an.
Apropos mit Ball auf der Position, ist es eigentlich so ein bisschen aus der Mode geraten, dass sich der Sechser zwischen die Innenverteidiger fallen lässt? Also das gibt's schon ab und zu noch, aber ich hätte jetzt gesagt, das gab es vor 3, 4, 5 Jahren noch häufiger. Stachy, darfst du das, sollst du das oder sagt dann Rino, nee, wir wollen im Mittelfeld die Überzahl herstellen und du brauchst da hinten nicht rumtanzen?
Ja, also ich erstmal denke ich auch, dass es tatsächlich ein bisschen abgenommen hat. Ich glaube, es ist trotzdem situativ immer noch so. Aber vor allem jetzt auch bei uns ist es so, dass wir immer mehrere Ebenen suchen, also mehrere Ebenen in unserem Spiel haben. Und wenn ich mich dann hinten reinfallen lasse und hinten haben wir eh schon 3 Innenverteidiger, die dann eigentlich den Spielaufbau machen sollen, wäre ich quasi verschenkt. Also wenn wir dann, kommt drauf an, wie der Gegner anläuft, aber es ist besser, wenn ich dann vor der Kette bin, auch wenn wir mal einen Ball verlieren sollten, dass die Räume nicht zu groß sind oder wenn ein tiefer Ball gespielt wird, dass ich direkt Anschluss habe. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Positionen da besetzt sind. Ab und zu lässt man sich immer noch, also lasse ich mich auch mal irgendwie auch auf den Flügel fallen, hol mir da einen Ball. Aber es muss halt einfach jede Position besetzt werden, das ist wichtig. Und ja, deswegen würde ich sagen, es gibt es schon noch, aber ich hätte auch gesagt, dass es ein bisschen abgenommen hat, ja.
Kann man übrigens auch ganz gut bei diesem zweiten Tor sehen, dass er Bayer dann am Ende macht, vorbereitet von Bebu und da fängt es hinten an, weil ich glaube, immer mehr Trainer auch sagen, wir nutzen den Torhüter in dieser letzten Ebene, um eine Überzahl herzustellen, weil der wird ja angelaufen und dadurch ist dann Grilic frei. Wenn du da auch noch rumhampelst, dann ja, im Endeffekt wird sowieso das Mittelfeld überspielt da, aber ich glaube, dann hast du weniger Nutzen davon. Sag mal, wie viel Überzeugungsarbeit muss man eigentlich bei einem Trainer wie in dem Fall Pellegrino Materazzo leisten, bis man als 1,93 großer Fußballspieler Standards schießen darf?
Habe ich auch sehr gewundert. Nur Zeitpunkt.
Was soll denn das heißen? So, das heißt, ich kann nicht schießen. Nein, also ich hab's in der Vergangenheit schon öfters geschossen. Also auch bei Mainz habe ich teilweise die Ecken und Standards geschossen. Und ich meine, ich habe in meiner ganzen Jugend immer die Standards geschossen. Ob man es glaubt oder nicht, war immer einer der kleinsten und schmächtigsten früher. Und deswegen habe ich auch gerade offensiv bin ich auch ehrlich, dieses Kopfballspiel nicht so gut gelernt, dieses Einlaufen und richtig reingehen und aufs Tor zu köpfen. Und deswegen jetzt gegen Dortmund habe ich mir die Bälle auch schon genommen und nicht schlecht geschossen. Und ja, jetzt hat es dann sogar zu einer Vorlage gereicht. Also ist mir dann tatsächlich mal einer gut abgerutscht.
Ja, und am Ende zu einem Tag mehr trainingsfrei, ne? Also die Mannschaft darf dir danken, dass du die Standardsituation gut reingeschlagen hast.
Ich denke, es wird heute in Öl ein Anton Stach in der Kabine gehangen haben. Einfach nur als Dankeschön dafür, dass er der Mannschaft das ermöglicht hat. Anschlussfrage dazu, weil Schlüti es gerade gesagt hat. Frage Nummer 1, Stachy, muss der Bayer eigentlich mit zur EM?
In meinen Augen tatsächlich ja. weil er echt, ich glaube auch da ist wieder, ist ja die Diskussion, also ich überlege gerade, die Stürmer, die wir haben in Deutschland, gibt es einige, die es sehr, sehr gut machen, aber ich denke, Maxi ist einfach jemand, den wir nicht, von dem Profil auch, den wir nicht haben. Und weil er einfach dieses schnelle, drahtige, dieses auch 1 gegen 1 Speedspieler und einen unglaublichen Torriecher, jetzt auch aktuell wieder, auch so ein bisschen dieses Unbeschwerte. Und deswegen ist er auf jeden Fall in meinen Augen ein großer Kandidat, wenn er so weitermacht, der Junge.
Benni, sorry, ganz kurze Zwischenfrage. Und das soll jetzt nicht ins Frivole abdriften, aber weil du mit ihm wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal unter der Dusche in der Kabine gestanden hast, hat er irgendwo Körperfett? Hat dieser Mensch irgendwo Körperfett?
Also er ist extrem gut gebaut erstmal. Nein, er hat relativ wenig Körperfett und ich glaube, das braucht er auch für sein Spiel, dass er einfach dieses, wie ich eben gesagt habe, dieses drahtige, schnelle, wie so eine Antilope gefühlt, wie über den Platz huscht. Das ist schon unglaublich.
Okay, damit zurück zum gut gebauten Benni Zander.
Ja, genau, also drahtig, schnell und gut gebaut, das sind Sätze, die habe ich über mich noch nie gehört. Aber ich möchte natürlich, Anton, von dir auch wissen, weil Schütti das vorhin gesagt hat, gibt es bei dir Spieler, auf die du guckst? Wir haben ja jetzt national zum Beispiel auch einen Granit Xhaka einfach mal mit in die Liga reinbekommen, ne? Oder international Jungs, auf die du besonders schaust, weil sie vielleicht auch deinem Profil so ein bisschen entsprechen?
Ja, also ich habe auch keine ganz speziellen Spieler, also Xhaka auf jeden Fall. Ich denke auch, wie er das Spiel leitet einfach, so gefühlt der verlängerte Arm von Alonso und natürlich auch von seiner Spielweise. Ich denke, das ist eine überragende Qualität in jedem Spiel. Und sonst habe ich noch von früher noch Frank Lampard, von dem ich mir so ein bisschen was abgeguckt habe, auch gerade dieses Box-to-Box-mäßige. Er hat ein paar mehr Scorer auf jeden Fall als ich gemacht, aber war auch ein super Spieler, dem ich gerne zugeguckt habe. Und sonst würde ich noch Busquets, würde ich auch sagen, wo er noch bei Barca war. Einfach diese Ruhe am Ball, wie er sich bewegt in den Räumen, dieses Vororientieren und gibt es, wie Tom auch gesagt hat, einfach auf internationaler Ebene kann man sich da eigentlich bei jedem was abgucken und aufsaugen.
Sag mal, Tom, wenn wir dich hier haben, dadurch, dass ihr diesen Trainerwechsel hattet in dieser Saison oder sogar eigentlich ja zwei, wenn du ehrlich bist, wenn du das jetzt miteinander vergleichst, was hat sich denn auch nicht nur im Anforderungsprofil für euch auf der Position, aber generell, was will der Bo Henriksen? Es ist ja schon, also das ist ja schon ein Erlebnis, wenn ich mir nur die Pressekonferenzen von ihm angucke. Das ist ja schon, sagen wir mal, ein besonderer Typ, ja, wird ja nicht umsonst der dänische Klopp genannt. Was hat denn der, nicht nur was den Spirit angeht, sondern auch den Ansatz und die Anforderungen, was ist jetzt anders unter dem als vorher?
Ja, man muss ja erstmal sagen, unter dem vorigen Trainer Jan Sievert hatten wir in der Anfangszeit eigentlich auch eine gute Phase, wo wir einfach auch nicht gepunktet haben, auch in Hoffenheim zum Beispiel. Unter dem neuen Trainer, man sieht ja, was er für ein Typ ist. Er geht auch einfach vor den Spielen auch zu den Fans und macht so einen Klopp-Move. Ist für mich auch erstmal neu in Deutschland, habe ich auch noch nicht so erlebt, aber man merkt einfach, dass er brutal, also schon so Art Klopp-Typ ist, natürlich auch vor den Spielen einen total mitnimmt, dass man dann rausgeht und einfach sofort Bock hat zu spielen. Man merkt natürlich auch, dass wir sofort vorne pressen wollen, dass wir aber auch sehr tief stehen können wie in Leverkusen, was wir auch sehr, sehr gut gemacht haben. Ich finde, jetzt in den letzten drei Spielen haben wir eigentlich 2,5 gute Spiele gemacht, außer jetzt die zweite Halbzeit in Gladbach, zu Hause gegen Gladbach, war nicht gut. Aber sonst hat er uns schon nochmal einen neuen Spirit gegeben. Man merkt ja auch, wenn ein neuer Trainer kommt, hat man gefühlt nochmal so einen kleinen Push. Ist einfach so. Und ich hoffe, dass wir den weiter mitnehmen mit dem neuen Trainer. Und hoffentlich die Klasse halten. Was natürlich jetzt, es geht eigentlich gefühlt nur noch um die Relegation, wenn man realistisch ist. Und aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das mit dem Trainer jetzt packen.
Jetzt spielt er in München am Samstag, ne? Habe ich richtig auf dem Schirm? Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade gering, dass du von Beginn an spielen wirst, weil Barrero unter anderem gesperrt ist, ne?
Ja, das hast du jetzt gesagt. Ich gebe mein Bestes im Training. Auch in den anderen Einheiten gebe ich mein Bestes und dann hoffe ich, dass ich spielen darf. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja.
Und ich meine, wir haben dann ja natürlich alle KMD-Hörer und Hörerinnen werden dann am Samstag, dem 13. April, sich genau das Spiel Mainz gegen Hoffenheim angucken, wenn eventuell die beiden Nasen hier direkt aufeinandertreffen auf dem Rasen. Das, ich stelle, also auf dem ganz niedrigsten, allerniedrigen Amateurniveau, auf dem ich das gemacht habe. Es gab nichts Geileres früher, als gegen Spieler zu spielen, die man kannte, mit denen man sich gut versteht. Es ist schon einfach nochmal eine Spur besser, Anton, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gegen Tom hatte ich ja schon mal das Vergnügen. Mhm. Und ich glaube, gegen ihn zu spielen im Spiel ist trotzdem echt, ist wirklich schwierig, weil er einfach extrem griffig ist und immer so richtig nervig in den Zweikämpfen irgendwie. Aber ja, er macht es einfach gut. Aber sonst natürlich, wenn man jemanden kennt, dann macht es auf jeden Fall nochmal mehr Spaß. Und ja, oft redet man danach noch irgendwie, auch wenn man sonst weit entfernt ist irgendwie auch von den Städten, dann kann man da noch mal ein bisschen so ein kleines Update geben. Das ist schon ganz gut.
Ja, ich sag mal so, du hast halt immer so ein, zwei Sprüche trotzdem auf dem Feld. Wenn eine Standardsituation ist oder sonst was, außer du liegst natürlich, was man nicht hofft, 4-0 hinten oder so. Ich glaube, dann hast du selber mit dir zu tun. Aber sonst ist es echt immer sehr, sehr cool, wenn ich auch von früher noch andere Spieler habe, zum Beispiel wie ein Angelo Schneller oder so, mit gegen die du einfach spielen kannst und mit denen du dich brutal gut verstanden hast. Und ist das immer was Besonderes, vor allem wenn man dann nach dem Spiel sich wieder die Hand gibt und dann vielleicht noch einen Trikottausch hinbekommt.
Nee, mal ganz ehrlich, ne? Also ich glaube, wer Fußball gespielt hat und wer so eine Situation schon mal hatte, dass man, so gerade bei euch zentral, wo man dann eben auch immer wieder miteinander zu tun hat, wer dann schon mal auf jemanden getroffen ist, den er halt ein bisschen besser kennt, auch privat vielleicht ein bisschen besser kennt, geht euch das manchmal auch so, dass ihr denkt, hoffentlich checkt der Schiedsrichter, wenn wir uns jetzt hier gerade Sprüche drücken, dass wir uns wirklich kennen und dass das vielleicht in dieser eigenen Sprache, Anton, da sind wir auch wieder beim eigenen Humor, dass das vielleicht ein bisschen anders gemeint ist, als es klingt, weil das Schlimmste wäre ja, dass der Schiedsrichter daneben steht und sagt, Alter, wie hast du den gerade genannt? Raus, rot.
Ja, also da muss ich sagen, da passe ich wirklich extrem auf, also da sage ich dann lieber nichts oder bin dann seriös natürlich, wie auch sonst. Abseits vom Platz, aber da muss man schon aufpassen, weil ich glaube auch auf dem Platz ist ja nochmal was anderes. Also man kann es mal machen, wenn man nicht in der Nähe vom Schiedsrichter ist oder nach dem Spiel, weil sonst könnte das schon nach hinten losgehen, ja, kann echt sein.
Habe ich die Geschichte hier mal erzählt, Schütti, wie mal mein Kumpel, gegen den ich gespielt habe, war mein direkter Gegenspieler, mir im Derby, wo wir unseren großen Rivalen gnadenlos wegdominiert haben, mich noch gefragt hat, ob er in der Winterpause zu uns wechseln kann. Das werde ich nie vergessen. Das war einfach einer der besten Momente meines Jugendfußballs.
Ich würde Geld setzen, dass es das in der Bundesliga auch schon gegeben hat. Aber du musst nächstes Jahr bei uns spielen. Ja. Ist dann doof, wenn der Typ, der eigentlich auf der Position spielt, vielleicht in deiner Mannschaft direkt neben dir steht. Sagt mal, also Tom, du hast gesagt, ganz klar, vor allen Dingen der Platz, auf dem der FC im Moment steht, ist erreichbar. Also Relegation, ein absolut realistisches Ziel, die 15. Bochum aktuell, ja 15. ein bisschen weiter weg. Wie ist das bei euch in Hoffenheim bzw. Sinsheim aktuell? Weil die Tabelle ja so komisch ist, dass es diese zwei großen Brüche gibt, wenn man sich das genau anschaut, ne? Dass es Richtung internationaler Wettbewerb natürlich ein bisschen Abstand ist, habt ihr jetzt durch eure zwei Siege ein bisschen aufgeholt und unten natürlich dann dieser Abstand ist. Wie bewegt ihr euch da gerade in der Tabelle?
Also für uns waren natürlich die zwei Siege jetzt erstmal extrem wichtig, weil wir hatten davor auch eine längere Phase. Also ich glaube, Tom hat es eben auch gesagt, ich habe ja auch die Spiele von Mainz gesehen, die haben wirklich gute Spiele gemacht jetzt zuletzt und da hat so ein bisschen das Glück gefehlt, da auch ein paar Punkte mitzunehmen. Und ich glaube, in der gleichen Phase waren wir auch, wo wir dann einen längeren Zeitraum keinen Sieg geholt haben. Deswegen war das wichtig. Und natürlich ist es extrem eng. Und deswegen müssen wir jede Woche um die drei Punkte kämpfen. Weil ich glaube, die Tabellenplätze ändern sich sowas von schnell. Teilweise an einem Spieltag da. Und ich glaube, trotzdem auch immer noch, wenn Mainz so weiterspielt, hoffe ich auch natürlich, dass sie drin bleiben und glaube ich auch dran. Deswegen, es sind noch 10 Spiele jetzt, glaube ich, und einfach von Spiel zu Spiel denken und dann sieht man, was am Ende bei rauskommt.
Zum Abschluss, vielleicht hat es der ein oder andere auf dem Schirm. Anton Stach hat ja auch mal auf eine andere Position reingeschnuppert, ist noch gar nicht so lange her. Zusammen mit Nils Petersen habt ihr mal euch dem Schiedsrichterposten genähert, der Schiedsrichterposition, und habt da mal Spiele geleitet, ein Spiel geleitet, ne? Ist korrekt. Sag mal, wie es war und dann vor allem auch, ob der andere, der hier heute zugeschaltet ist, das dringend vielleicht auch mal machen sollte, beziehungsweise ob er ein gutes Profil hätte, aber als Schiedsrichter taugen würde.
Also ich muss erst mal sagen, bevor ich das gemacht habe, war ich im Training immer einer, der oft mit Schiedsrichterentscheidungen oder Trainerentscheidungen nicht nicht zufrieden war. Und aber dann habe ich auch mal was gesagt und wurde auch mal ein bisschen lauter. Und dann habe ich das gemacht. Also ich habe ein Bezirksligaspiel gepfiffen, also ein offizielles Spiel. Zum Glück in meiner Halbzeit, also mit dem Nils Petersen, war 3-0, war eigentlich ein relativ entspanntes Spiel. Und ich war schon überfordert, muss ich sagen. Weil man einfach, ja, also es war gut, dass man mal diesen anderen Blickwinkel mit drin hatte und auf was man alles achten muss. Und ja, die ganzen Handzeichen und boah, ist schon extrem schwierig und viel gewesen.
Ja, was waren das, was waren das, was dich am meisten überfordert hat? Was man vielleicht so auch nicht erwartet hat?
Also, erstmal muss ich sagen, am schwierigsten war, wo ich mich positioniere. Also, weil ich bin ja ein Spieler eigentlich und ich will immer zum Ball, aber als Schiedsrichter muss ich immer weg vom Ball. Ich wollte auch immer bei der Ecke, wollte ich gefühlt mit in den 16er und dann hat der Dennis Altekin immer gesagt, nein, nein, du musst alles sehen, du musst nur in die Mitte gucken, weil ich habe auch immer auf den Eckenschützen geguckt, wie toll er die Ecke schießt, aber das interessiert der Schiedsrichter eigentlich nicht. Und das war schwierig und ja, dann einfach so kritische Situationen, wenn man es nicht genau gesehen hat, ob dann Foul war oder nicht, hast du ja schon Verantwortung und dann kommen die Spieler zu dir, sind unzufrieden oder keine Ahnung. Das war schon schwierig, aber ich denke, ja, ich habe es damals auch gesagt, ich glaube, dass man einfach in der Kommunikation, habe ich es im Spiel auch probiert, dass ich dann mal gesagt habe, hey, tut mir leid, vielleicht habe ich das jetzt nicht gesehen oder falsch gesehen, dass man da schon auch so ein bisschen Hitze aus dem Spiel rausnehmen kann, teilweise in bestimmten Situationen. Und deswegen war es echt ganz, ganz cool, so einen Einblick zu kriegen. Und danach war ich im Training auch ein bisschen ruhiger.
Kraus, wäre das was für dich?
Schiedsrichter. Also, schwierig. Ich sag mal so, die Schiedsrichter tun mir schon leid. Ist einfach so, das ist schon ein schwieriger Job. Manchmal können sie Schiedsrichter auch ein bisschen einfacher uns Spielern machen, wenn sie einfach auch mit uns reden würden. Aber sonst wär's nicht so meins, weil ich auch weiß, wie Spieler zu einem Schiedsrichter gehen, was du auch für einen Druck bekommst, vor allem wenn du Bundesliga pfeifst. Deswegen sage ich lieber nein und spiele lieber Fußball.
Es ist aber übrigens wirklich krass. Ich hab am Freitag war ich in Freiburg und habe mit Sven Jablonski vor dem Spiel geredet. Es war erstmal sehr cool, dass er sich überhaupt die Zeit nimmt, weil der logischerweise auch ein paar andere Dinge zu tun hat, für ein Interview bereit zu stehen. Und der hat auch über das, was Stachy gerade gesagt hat, geredet, dass die sich bei Standards erst einmal, ja, das hat Dennis Altekin uns hier auch schon mal erklärt, die Videoanalyse geben, dass sie eben gucken, weiß nicht, beispielsweise Hoffenheim spielt ja viele Ecken erstmal auf den kurzen Pfosten, um den dann zu verlängern. Das heißt also, wir haben da nochmal einen besonderen Fokus drauf, weil da eben mehr passiert. Und die teilen sich ja wirklich, das hatte ich ehrlich gesagt so nicht abgespeichert, die Sichtbereiche genau ein. Also wo guckt der Assistent hin, wo guckt der Hauptschiedsrichter hin, wo guckt der andere Assistent hin, zweiter Pfosten, erster Pfosten und so weiter, um dann wirklich genau zu wissen, uns geht nichts so irgendwie durch. Ist eigentlich fast beängstigend, wenn man das weiß, weil du ja auch ballfern so gut wie gar nichts mehr machen kannst. Ne? Es ist aber irgendwie auch ein interessanter Einblick gewesen, um das mal kennenzulernen. Aber Tom, wenn du sagst, kommunizieren, Stachy, du hast auch so das Gefühl, also je natürlicher ein Schiedsrichter spricht, auch mal was zuzugeben etc., desto besser?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, also jetzt aus Spielersicht gibt es nichts Schlimmeres, wenn du jemanden hast vor dir und wo du das Gefühl hast, der stellt sich über dich irgendwie und sagt, ja, komm jetzt mal hierhin oder lässt gar nicht mit sich reden irgendwie, weil wir Spieler, wir wollen ja auch nur einfach eine Frage dann meistens beantwortet haben. Natürlich, manche gehen energischer hin.
Ich wollte gerade sagen, also ein bisschen mehr ja, ist schon
nur
manchmal
eine Frage beantwortet.
Nein, deswegen sage ich ja, es gehören immer beide Seiten dazu, aber wenn man einen Schiedsrichter hat, der dann sagt, ja, hey, wie gesagt, wie ich das eben gesagt habe, ich habe es nicht gesehen, dann, ich denke nicht, dass es da irgendein Spieler sagen wird, wie, du hast es nicht gesehen, dann sagt jeder Spieler eigentlich, ja, okay, passiert alles gut und gibt man sich die Hand oder keine Ahnung und dann ist das direkt so ein bisschen lockerer Austausch und ich glaube, das hilft dem Spiel extrem, also da kommt dann gar nicht irgendwie, ja, wie ich gesagt habe, diese Hitze oder so Rudelbildung oder keine Ahnung oder dass man auf den einen oder den anderen sauer ist. Also ich glaube, mit der Kommunikation kann man sehr, sehr viel machen im Fußball.
Wir halten mal fest. Der Kraus hat keinen Bock auf Spiele leiten. Der Stach glaubt, dass die Mainzer die Klasse halten. Der Kraus wünscht sich, dass der Stach bei der EM dabei ist. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, der Stach will, dass der Bayer bei der EM dabei ist. Schüdi, was habe ich noch? Oder das ist doch so grob, war doch grob Abriss unseres Gesprächs. Ne? Und mich, die Position ist anspruchsvoll.
Genau, mich interessiert hinten raus einfach nur noch, was mit diesem Valentinsherz da an Toms Decke passiert. Alle anderen Fragen sind für mich beantwortet. Das musst du einfach im Nachhinein nochmal, mach bitte nochmal ein Video, was mit diesem Luftballon passiert.
Mich würde tatsächlich dann auch interessieren, ob du, hast du den selber aufgepumpt auch oder hast du den aufpumpen lassen?
Was denkst du denn, Stachy? Wie du mich 4 Wochen kennengelernt hast und wie du jetzt mich kennst, was würdest du denken?
Ich sag, du hast den zu 100% aufpumpen lassen.
Hast du vollkommen recht.
Sehr gut.
Gibt es da einen eigenen Laden? Das ist ja offensichtlich Helium.
Die kannst also, du doch so kaufen, wie, oder? Der war doch schon aufgepumpt.
Also,
Leute, was ist los mit euch?
Wir Männer wissen das ja, wenn Valentinstag ist, die Frauen wollen was haben. Ich glaube, ich war in der Woche sogar krank. Ich glaube, das war das Augsburg-Spiel, wo ich auch dann nicht spielen konnte. Und da hatte ich eher mit meiner Gesundheit auch zu tun. Und da habe ich mir gedacht am Mittwoch, na, was mache ich jetzt? Und dann bin ich irgendwo hingefahren und dann war das da und habe mir gedacht, perfekt, könnte irgendwie der Frau gefallen. Es ist gelungen. Aber jetzt ist er trotzdem hier in meinem Zimmer.
Okay, dann muss ich jetzt abschließen. Wir brauchen das nicht zu kommunizieren. Das können wir jetzt wirklich mit Handzeichen lösen. Tom hat es ja schon gesagt, aber wenn du jetzt hier nochmal so eine steile These raushaust, Valentinstag, Frauen wollen was haben. Unter uns anderen dreien. Wie viele von uns, jeder hebt einfach nur den Finger, wenn es zutrifft, hat einer Frau am letzten Valentinstag irgendetwas geschenkt? Finger heben, wenn ja. 1, 2, 3. Ich hab's mir gedacht. Ich wusste, dass ich nicht der Einzige bin, der es nicht gemacht hat.
Aber Stachy hatte die Hand oben.
Ja, ich hatte auf jeden Fall die Hand oben. Ich muss erst mal sagen, also ich bin auch kein Mann, der irgendwie gut darin ist für so Überraschungsmomente oder Aktionen, aber da habe ich tatsächlich Blumen gepflückt, natürlich.
Natürlich. Oh Mann. Natürlich, Schüter, du hast genauso Blumen gepflückt, wie Tom den Luftballon selber aufgeblasen hat.
Ja, trotz alledem, die beiden Profis haben geliefert ja, und wir Moderationsheinis, wir blamieren uns hier bis auf die Knochen. Das ist doch der perfekte Moment, um das Gespräch zu beenden. Anton Stach und Tom Kraus hier bei Kicker Meets the Zone. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf. Ihr checkt ja eh gegenseitig, was der jeweils andere macht und ich werde genau drauf gucken, wenn ihr aufeinander trifft. Und einmal der Kraus so richtig schön eklig von hinten dem Stach aufs Sprunggelenk. Liebe Grüße.
Danke euch.
Ciao, ciao. Vielen Dank, ciao.
Und damit sind wir wieder zu zweit. In der Mitte einer Menschentraube. Ich würde sagen, es sind so 8 Leute, die Hände weit auseinandernehmen müssen, um irgendwie einen Kreis bilden zu können, während Schlüter und Zander weiterhin über die Fußball-Bundesliga reden. Ich versuche diesen Lagerfeuer-Gedanken, das ist so wichtig in Fußball-Deutschland, weiterhin aufrechtzuerhalten. Jetzt sind wir da halt nur noch zu zweit, aber wir haben ja noch ein paar Themen, also die restlichen Spiele. Was ist denn jetzt das Schlauste? Wir haben über den Freitag geredet, wir haben mit den beiden Jungs über ihre Spiele am Samstag Nachmittag und am Sonntag frühen Abend gesprochen. Bring du mal bitte eine Struktur in mein Leben.
Wir machen jetzt weiter mit dem Derby vom Sonntag. Ich weiß nicht, warum ich hier...
Ich glaube, wir sollten jetzt alphabetisch vorgehen ab jetzt.
Wir machen jetzt das Derby vom Sonntag, dann das Samstagabendspiel und dann den restlichen Samstag.
Mhm. Wir fangen mit dem ältesten Verein an, dann nochmal eine junge Mannschaft und ab da dann alphabetisch.
Nein, Derby jetzt. Köln gegen Leverkusen. Okay. 0-2. Ja. Komm, hast du geile Takes dir aufgeschrieben? Baller raus.
Ehrlich gesagt, also außer, dass es emotional war und da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, dass es um dieses Spiel herum auch eine unschöne, also mindestens eine unschöne Meldung gegeben hat aufgrund von Fanzusammenstößen und einem wohl bewusstlos geschlagenen Ordner, was überhaupt gar nicht geil ist, aber mehr Infos habe ich dazu jetzt noch nicht. Nichts völlig Außergewöhnliches. Also wir müssen natürlich über die Stempelkarte von Jan Thielmann reden, der hinten Chaka auf die Ferse steigt. Das ist schon so ein Thema, die ich gerne mit dem Mann, der einen eigenen Schiri-Podcast hat, besprechen würde. Das ist ja das, was dieses Spiel dann auch dreht. Thielmann wieder vorne als Pfeil aufgeboten in der Kölner Aufstellung. Steigt Chaka hinten drauf, kriegt nach Ansicht der Bilder rot. Und ich bin zwiegespalten, ob das so sein sollte oder also ob das absolut richtig ist oder ob es irgendwie too much ist. Die Meinungen gingen bei dieser Szene logischerweise von Fanlager zu Fanlager und auch von Mitspieler zu Mitspieler auseinander.
Für mich ist es eine richtige rote Karte. Und ich finde, dass es nicht fair ist, beziehungsweise den Nagel nicht auf den Kopf trifft, wenn man sagt, der Schiedsrichter beerdigt damit dieses Spiel. Ihr wisst alle, wenn ihr hier regelmäßig zuhört, es gibt nichts, was ich mehr hasse als Platzverweise in den ersten 15, 20 Minuten. Ich hasse es. Es ist das Schlimmste, was es im Fußball gibt.
Naja, also Blaubeeren in einer Plastikschale waschen und es ist wirklich, ein, zwei andere Sachen schon.
Also ich habe wirklich eine absolute Abneigung gegen Platzverweise in der ersten Halbzeit, weil sie das Spiel, ja, wenn wir uns erinnern, Köln kommt gut rein, hat diese riesen Kopfballchance von Ljubicic und so weiter. Natürlich verändert sich das Spiel komplett. Das ist aber nicht die Schuld des Schiedsrichters, sondern von Jan Thielmann in dem Moment.
Ja, also mir geht es aber jetzt nicht um den Zeitpunkt der roten Karte, sondern um das Foul selber, weil ich, also finde nur ich das, weil ich der Meinung bin, dass das gerade zunimmt, dieses Stempeln als, naja, dann ist klar, der steht da hinten auf der Ferse oder auf Knöchelhöhe, das muss ja rot sein, weil ich habe den Wortlaut aus dem DFB-Schiri-Buch jetzt nicht im Kopf, aber so ungefähr, er eben damit enorm gefährlich spielt, weil er eine Verletzung in Kauf nimmt. Und das Problem, was ich auf der einen Weise damit habe, ist, dass ich glaube, dass das super schwer zu vermeiden ist, weil der also anders als bei einer Grätsche, ne, wo du mit vollem Anlauf kommst und dann von mir auch noch die Stollen vorausnimmst, völlig klar ist, das ist kontrollierbar. Also wie vielen Menschen bist du in der U-Bahn oder sonst wo schon, also ganz im Ernst, schon auf den Fuß gestiegen? Und das tut dann weh, aber das ist ja so das ist ja nicht unvorsichtig von dir in dem Sinne. Also ja, unvorsichtig vielleicht, aber es ist ja nicht ein, ich laufe hier rum und nehme Verletzungen in Kauf. Ne? Dass das aber auf der anderen Seite, ja, wenn du in der U-Bahn bist oder wenn du auf dem Fußballplatz mit Stollen bist. Nein. Weil natürlich ist es gefährlich. Ne? Also du siehst es ja in den Slow-Mo-Bildern, obwohl die Sachen nochmal dramatisieren. Aber definitiv ist das eine gefährliche Szene, die du ahnden musst. Aber ich finde es irgendwie immer viel unglücklicher, und dadurch gefühlt auch einfach unfairer für den Faulenden, dass sowas dann sofort rot ist, während man teilweise mit echt heftigen Grätschen davonkommt. Gab es okay, übrigens in dem Spiel ja auch.
Die,
ne?
Verhältnismäßigkeit,
also eine zweite Szene, die dann nicht zum roten, zum Platzverweis führt.
Die fehlende Verhältnismäßigkeit kann ich nachvollziehen. Okay, fair. Wenn man es mit anderen Szenen vergleicht, okay. Aber ich habe jetzt mir diese Szene hier nochmal angeguckt. Der hat keine Chance, den Ball zu spielen. Und es ist einfach nur eine absolute Dummheit von ihm. Und das ist auch keine unabsichtliche Geschichte. Das ist kein Ausversehen. Er hat gar keine andere Chance, als da hinten drauf zu treten. Der Jugger ist drei Schritte von ihm.
Er tritt ihm auf keinen Fall absichtlich da drauf.
Der Jugger ist drei Schritte von ihm weg. Dann ist es ein Reflex oder ich weiß nicht was. Aber für mich ist das...
Der tritt ihm auf keinen Fall hinten auf die Ferse, indem er sich im Kopf auch nur eine Millisekunde sagt, so, und dann versuche ich dem jetzt mal mit offener Sohle hinten die Achillessehne durchzutrennen.
Aber du weißt doch,
das
ist doch egal.
Einfach nicht.
Also es geht ja in dem Fall nicht darum, ob ein Foul absichtlich ist oder nicht. Du kannst auch...
Genau, aber deswegen sage ich ja, hups, ich bin ihm auf den Fuß getreten. Wenn du
ja,
den
aber
Fuß
es ist ja mehr als hups, der tritt dir auf den Fuß. Der tritt ihm einfach volle Lotte hinten aufs Sprunggelenk.
Ja, und warum tritt er darauf? Weil er den Fuß aufsetzen will. Deswegen hat er die Belastung darauf.
Um Xhaka rum ist so unendlich viel Wiese. Es ist gar kein anderer Gegenspieler wirklich in der Nähe. Der kann seinen Fuß überall hinsetzen. Halt nur nicht dahin, wo das Sprunggelenk des Gegners
ist. Eins ist wichtig, es ist eine völlig richtige Entscheidung vom Schiedsrichter, finde ich. Ne? Ich hinterfrage nicht den Schiedsrichter, sondern ich hinterfrage die Regel. Aber ich sage auch ganz ehrlich, vielleicht ist es auch trotzdem richtig, das Regelwerk genauso auszulegen, weil natürlich im Zweifel dann eher der Spieler geschützt werden muss, der um seine Achillessehne bangen muss, als der Typ, der dann leider ein Spiel gesperrt ist. Das fände ich, glaube ich, gut, dass zumindest die Sperre dann nicht so lang ausfällt, weil auch der DFB einschätzen kann, und das traue ich Ihnen wirklich zu, ich habe ja gesagt, ich habe jetzt gerade wieder intensiveren Kontakt gehabt rund um dieses Spiel am Freitag, weil auch der DFB einschätzen kann, ist zwar gefährlich, aber die böse Absicht ist auf keinen Fall da gewesen. Außer Benny Zander, der sagt, der setzt da hinten den Fuß absichtlich so drauf. Und deswegen ist es dann Einspielsperre, vielleicht auch gar keine Sperre. Und es ist genug Bestrafung, dass sie dadurch, unter anderem dadurch eben dann große Probleme haben, dieses Fußballspiel noch zu gewinnen.
Also Einspielsperre sollte und wird er auf jeden Fall bekommen. Mehr muss er meinetwegen auch nicht bekommen, aber für mich ist das... bleibe ich dabei, ein ganz klassischer Aussetzer, den ich auch schon hatte. Ich habe auch schon richtig dumme Foulspiele begangen, die halt auch nicht in der Millisekunde von mir jetzt wahnsinnig minutiös geplant und da die Absicht im Kopf haben, was ich damit genau vorhabe. Aber also, dass er ohne Sperre da rausgeht, das wäre für mich nicht in Ordnung, weil Xhaka kann sich dabei wirklich, wirklich verletzen. Und
das stimmt ja auch. Ja. Deswegen, also wie gesagt, Schiedsrichter absolut richtig entschieden, dem kann man da überhaupt gar keinen Vorwurf machen, das ist gar keine Frage. Und ich sage ja auch nur, was dabei so meine Emotionen sind und auch meine Zwiespältigkeit, weil ich kann auch das Argument verstehen, dass man das ahnden muss, denn man muss da den Spieler schützen, der sich im Zweifel verletzt. Frimpong macht das 1-0.
Davor macht Köln es gut, ne? Also müssen wir schon auch mal loben. Also die haben sogar noch die ein oder andere Umschaltsituation, wie die das in Unterzahl machen, wie leidenschaftlich die kämpfen. Das ganze Spiel über, das hat mir schon echt Respekt abgenötigt, das gegen diese Leverkusener so zu machen mit einem Mann weniger.
Also man könnte jetzt auch fragen, wo sollen sie kämpfen, wenn nicht in diesem Derby, aber ausgerechnet gegen Leverkusen, die ja nicht in diesem Flow gespielt haben, die nicht aus einem Guss gespielt haben. Also Meisterschaft ist durch den Sieg jetzt trotzdem entschieden. Aber ja, Respekt Köln, bin ich voll bei dir. Übrigens, Schick hat vorne bei Leverkusen gespielt und wird bei diesem 1-0 auch gleich seiner Funktion und seiner Aufgabe bewusst, weil er auf dem kurzen Pfosten als Neuner überhaupt erst einmal für Unruhe sorgt, leitet den dann auch weiter auf den zweiten Pfosten zu Frimpong. Aber deswegen hast du halt einen Neuner und deswegen hatten wir in dieser Phase, als so viele Mannschaften mit falscher Neun gespielt haben, eben genau solche Situationen nicht, weil du als Neuner, als Zielspieler im Zentrum immer erstmal für Gefahr sorgst. Und das tut er da, auch wenn ich weiterhin der Meinung bin, das ist so ein bisschen die Enttäuschung in der wahnsinnig geilen Saison von Leverkusen, dass der Schick noch nicht da anknüpfen kann, wo ein Boniface und er ja einst auch aufgehört hat, aber er hat eben immer die besondere Entschuldigung, dass er so lange verletzt gefehlt hat.
Maximal bitter, wie dann Adamian nur den Pfosten trifft in der 51. Ne, nach Flanke Carstensen von rechts. Warum ist Leverkusen da so völlig offen mit einem Mann mehr?
Hincapié spielt da wahnsinnig schlecht defensiv. Ne? Also, das ist eine komplette, also ich möchte fast sagen, das ist eine Szene auf Niveau defensiv von Hincapié, der ja nun eigentlich auch bockstark ist. Das ist eher so das Niveau, das Anton Stach ab und zu pfeift. Ne? Also das war verwunderlich, aber sie nutzen es eben nicht, weil das Aluminium für Leverkusen rettet.
Und dann macht Grimaldo das 2-0 in der 73. in dieser Phase, wo weiter Köln irgendwie versucht, vielleicht geht was Richtung Ausgleichstreffer. Das Stadion ist da. Sie spielen ja, selbst wenn sie zu 10 sind, durch dieses Stadion und diese geile Kulisse dann irgendwie doch zu 11, wenn der Funke einmal überspringt. Aber Leverkusen gewinnt das und du sagst es, das ist jetzt endgültig dann das Ausrufezeichen gewesen, dass sie Deutscher Meister werden, zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte.
10 Punkte Vorsprung. Wir müssen uns jetzt tatsächlich aus Mediensicht, aus neutraler Sicht, so langsam mit der Frage beschäftigen, ist es vielleicht in dieser Saison schon zu früh, zu deutlich, sodass die Liga langweilig wird? Und das haben wir ja nicht zum ersten Mal, aber eben zum ersten Mal mit der Situation, dass nicht die Bayern für die Langeweile sorgen. Naja, also zumindest nicht auf der guten Seite.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist ja eher der Kampf um Platz 2 der nochmal interessant wird jetzt. Denn der VfB Stuttgart ist, wie viel sind es? Noch 4 Punkte, glaube ich, weg, ne? Ja. Vom FC Bayern durch diesen 3-2 Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg, bei dem Wind nur auf der Bank sitzt, weil Behrens vorne so ein bisschen mehr den Ackergaul geben soll. Aber am Ende die Tore macht der Mittelstürmer beim VfB vorne drin, er ist wieder zurück und er netzt halt einfach sofort weiter. Ne? Guirassy, 1-0, 14. Minute, Flanke von Mittelstädt über links, ist super rausgespielt über ihn und Führig und Guirassy setzt sich durch, 4. Kopfballtor schon von ihm. Stuttgart ist dominant, hat danach gar nicht so die wahnsinnige Torgefahr, ne? Hat einmal auch so einen Bock drin von Waldemar Anton, den ich ja schon in die EM-Elf gesetzt habe, der nicht bestraft wird.
So viel zum Thema Extramotivation, ja. Gab noch einen guten Abschluss von Führig aus der Distanz, kurz vor der Pause. Ja,
aber viel mehr war es dann nicht. Ne?
Ja, ist so ein bisschen versackt. Dann gibt es die Mähle-Sekunden. In der 50. macht er den Ausgleich, war der beste Angriff von Wolfsburg, abgeschlossen vom Außenverteidiger. Und dann vom Anstoß weg das Mähle-Foul gegen Milo. Wie fandst du den Elfmeter?
Eher Elfer als keiner, so an der Grenze, weil da verzerren für mich dann die Bilder tatsächlich auch manchmal so ein wenig, weil dann so ein, also das Halten ist schon einfach sehr lange, ne? Und es ist schon auch, glaube ich, einfach nicht nur ein Handauflegen, das sieht man dann schon und demzufolge kannst du den auf jeden Fall geben.
Aber geil, dass wir nach 201 Folgen immer noch ein bisschen an da vorbeireden können. Ich wollte wissen, wie du den geschossenen Elfmeter von Guirassy fandest, der den nicht besonders gut platziert. Castells muss sich ärgern. Ich stelle mir wieder die Frage, kann man als Keeper bei einem Elfmeter einen Fehler machen? Kann man einen Patzer machen? Ein Patzer ist es definitiv nicht, aber einer, wo man als Torhüter, glaube ich, sich echt ärgert. Er bleibt ganz lange stehen auf der Linie. Der Ball ist wirklich nicht gut platziert. Und irgendwie am Ende so einen Treffer, den machst du halt in einer Saison, wie sie Gerassi aktuell hat. Warum? Also kann kein Wissenschaftler erklären, aber der Ball geht nicht rein, wenn du keinen Lauf hast. So brauchst du den Ball nicht mal richtig platziert aus 11 Metern zu schießen. Irgendwie so 1,5 Meter neben den Pfosten und der Keeper kriegt ihn trotzdem nicht rausgefischt.
20 Saisontore in den Top 5 Ligen, nur Kane, Lautaro Martinez und Kylian Mbappé öfter getroffen als Serhou Guirassy. Da ist er in ganz guter Gesellschaft. Und im Übrigen der Rekord beim VfB liegt bei 24 Toren. Und den hat Mario Gomez aufgestellt. 2008, 2009. 24 Saisontore.
Ich dachte, erinnerst du dich noch an den zweiten Fritz Walter? War der nicht sogar mal Torschützenkönig? Anfang der 90er, Ende 80er?
Der hatte auch über 20. Also wenn meine Datenbank stimmt, was ich geguckt habe, dann ist es Gomez mit 24 Toren, der bislang den Rekord für einen VfB-Stürmer hält.
Ist übrigens geil, dass der Weltfußball die beiden Ronaldos hat. Der alte Ronaldo oder wie dann despektierlich manchmal gesagt wird, der dicke Ronaldo und Cristiano Ronaldo, und der deutsche Fußball hat den alten und den nicht ganz so alten Fritz Walter. Ja, deutscher wird's nimmer. 3-2 am Ende, weil, also das ist das Tor zum 2-1. Wagnoman ganz schwach verteidigt vom VfL mit dem 3-1. Guter Abschluss von ihm. Vorher schon ein Tor, das nach Abseitssituation zurückgenommen wurde. Metscher, der wieder da ist, also Lukas Metscher im Sturm, und nicht nur aufgrund dieses Tores, das war eher so ein Freistoß, nachgestocher Tor, aber auch wegen anderer Aktionen vor allen Dingen, einen guten Eindruck hinterlässt beim VfL Wolfsburg. Da hört es dann aber mit den richtig guten Meldungen beim VfL auch schon auf. Wolfsburg hält weiter fest an Niko Kovac. Wir werden das weiterhin beobachten, und du sagst es, der VfB Stuttgart ist aktuell die größte Konkurrenz des FC Bayern München. Ist auch verrückt.
Ja, generell. Also wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass Guirassy 20 Saisontore macht? Wer hätte gedacht, dass Stuttgart Dritter ist und vielleicht sogar eine Chance hat, Zweiter zu werden? Ach, und über Kovac weigere ich mich jetzt einfach zu sprechen, weil das haben wir gefühlt jede Woche gemacht. Das würde sich dann einfach nur irgendwie wiederholen. Kommen wir, gucken mal noch, was der restliche Samstagnachmittag zu bieten hatte. Unter anderem einen wichtigen Sieg, ne, für die Eintracht in Heidenheim. 2-1, so fürs ganze Grundgefühl. Ich kann immer noch nicht so ganz verstehen, aber ich bin halt auch kein Eintracht-Fan, warum die Stimmung so mies ist, wenn man guckt auf das, was am Ende da steht, jetzt in dieser ersten Saison unter Dino Topmöller. Ich bin jetzt am kommenden Sonntag für DAZN in Frankfurt. Vielleicht verstehe ich es dann ein bisschen besser, aber es war zumindest jetzt mal wichtig, dass sie wieder ein Spiel gewonnen haben, und in Heidenheim gewinnst du ja auch nicht einfach so im Vorbeigehen.
Nö, aber du hast eine Chance, wenn der Platz in Heidenheim so schlecht ist, dass ja so ein Eigentor entsteht, wie es da für Heidenheim entstanden ist, war auch eher Kreisliga-Niveau. Da kennt man solche Huckel im eigenen 16er, Rückpass von Gimba zu Müller, 38. der gar nichts dafür kann, ist der Rückstandball trudelt ins Tor, weil der Ball über den Spann von Müller hoppelt. Der sieht dann selber nicht so gut aus beim zweiten Ding, gibt den Anschlusstreffer Müller dann auch mehrfach super, aber Heidenheim kann es verkraften, und du schaust dir die Eintracht dann am kommenden Wochenende ein bisschen genauer an. Man kann jetzt, wenn man auf das 4-1 von Leipzig und Bochum schaut, sagen, standesgemäß, trotzdem insofern besonders, dass Bochum erst in Führung geht. Leipzig hat allerdings auch ein bisschen was geschont mit Blick auf das wichtige Champions League Rückspiel gegen Real Madrid. Und dann war es doch irgendwie ein bisschen standardmäßiger, ne? Gulaschi hat nicht gut ausgesehen beim Gegentreffer der Leipziger. Auf der anderen Seite Openda nach Einwechslung, und Lute sieht nicht so richtig doll aus. Also das war schon nach 90 Minuten, auch wenn es andere Phasen gegeben hat, aber nach 90 Minuten ein Spiel, wo sich einfach die bessere Mannschaft durchgesetzt hat.
Mhm. Mit RB Leipzig. Und dann haben wir noch am Nachmittag gehabt Union gegen Dortmund. Am Ende ein 2-0-Sieg für die Dortmunder mit Karim Adeyemi in der Startelf für Daniel Malen. Schon interessant. Reus auf die Bank.
Nee, Malen hat auch gefehlt, ne? Gesperrt. Also, ach, der
so
konnte nicht.
Ja, 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 stimmt. Der war ja gar nicht im Kader.
Also, aber ich finde interessant, dass Adeyemi. Also nicht nur, er ist, glaube ich, derjenige, der den Kopfball gewinnt zum 1-0, ne? Also vorbereitet nach einer Ecke auf den kurzen Pfosten, dass der mit guten Aktionen aufgefallen ist.
Wie, was meinst du jetzt? Er macht doch das 1-0. Er macht doch diesen Schlenzer zum 1-0 aus der Distanz.
Richtig, richtig. Aber dann war es eine Chance. Wo habe ich denn? Warte. Stimmt, natürlich, klar. Er macht das 1-0. 35. habe ich mir notiert. Schlotterbeck, stimmt, der muss eigentlich schon das 1-0 machen. Hast du die Szene vor Augen?
Gegen Ecke
von der rechten Seite. Ja. Und da ist es Adeyemi, der unterschätzteste Kopfballspieler der Liga. Und Schlotterbeck aus 5 Metern eigentlich mit dem fälligen 1-0. Dass dann Adeyemi selber, du hast recht, war ja so ein Musterspielzug, Füllkrug lässt sich fallen und Adeyemi kann dann reinschlenzen, abschließt.
Dann hält Renault einmal super gegen Füllkrug. Volland hat eine Riesenchance, wo Alex Meyer wirklich grandios, der Kurbelvertreter, das 1:1 verhindert. Und dann macht Madsen in der 90. Gewinnt aggressiv den Ball gegen Juranovic, so an der Grenze zum Foul. Für mich ist eher kein Foul, und weil er auch den Ball spielt, und macht dann eben das 2:0. Und Dortmund gewinnt mal wieder. Und ja, auch da, was sollen wir groß darüber diskutieren? Wir diskutieren bei Dortmund gefühlt jede Woche die gleichen Sachen.
Ja, wichtig war es für Edin Terzic auf jeden Fall, aber auch da gucken wir natürlich jetzt in Richtung Champions League. Die spielen ja, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, dann erst nächste Woche. Diese Woche die Bayern morgen, das wird interessant. Und dann Leipzig gegen Real Madrid, da wäre natürlich ein Weiterkommen eine noch deutlich größere Sensation als für den Bayern auch im aktuellen Zustand. Und dann eben Dortmund gegen Eindhoven, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das heißt also, wir haben das Alphabet durch und alle Spiele abgeklappert.
Bis auf eins. Ja.
Stimmt. Eins ist da ja noch. Das Kurioseste, mit Abstand Kurioseste an diesem Spieltag. Ich weiß gar nicht, was alles rekordverdächtig gewesen ist, dass es nach nicht mal einer halben Stunde 0:05 steht, dass diese Treffer im Grunde alle nicht rausgespielt sind von Augsburg, sondern nach Darmstädter Megapatzern entstehen. Fakt ist, wir müssen intensiv über dieses Spiel reden und vor allen Dingen über die Situation beim Tabellenletzten. Wir rufen mal wieder in der Kickerzentrale an, bei Timo Müller.
Hier ist er, der Mann, der sich am Samstag wahrscheinlich auch die Augen gerieben haben wird, ob einer ersten halben Stunde Fußball, die man so jetzt auch nicht ständig in der Fußball-Bundesliga erlebt. Ich weiß gar nicht, ob er Stadionverbot bekommen hat, unmittelbar im Anschluss an dieses Spiel. Herzlich willkommen auf jeden Fall hier bei uns, Timo Müller.
Ja, vielen Dank. Guten Tag zusammen. Nee, Stadionverbot ist bislang noch nicht zu mir durchgedrungen. Das ein oder andere Spiel wurde auch schon in meiner Abwesenheit verloren in dieser Saison bei Darmstadt 98. Also.
Ja, das ist immer gut. Da können auch wir als kommentierende, moderierende Kollegen ein Lied von singen. Man braucht einen guten Rekord, dass auch andere schlecht performen und nicht nur man selbst. Trotz alledem, du musst das jetzt mal für uns ein bisschen ordnen, was da passiert ist. Nach 29 Minuten steht es in Darmstadt gegen Augsburg 0:5. Was war da denn los, würde Stefan Raab sagen.
Ja, also das war wirklich ein Spiel, das, so wie es der Lilienpräsident Rüdiger Fritsch dann hinterher ganz gut, fand ich, eingeordnet hat, das nicht mit normalen Maßstäben zu messen war. Also mich hat es erinnert an das Spiel direkt schon nach dem 0:3, an das WM-Halbfinale, immerhin, ist jetzt ein großer Vergleich, Brasilien gegen Deutschland, wo man auch den Eindruck hatte, bei einer Mannschaft klappt alles und bei der anderen aber auch so gar nichts. Und der Auslöser war jetzt in diesem Fall zumindest in Darmstadt ganz klar, dass bei Darmstadt eben gar nichts geklappt hat. Praktisch die erste Aktion des Spiels, ein kapitaler Fehlpass von Abwehrspieler Yannick Müller auf den Philipp Tietz, der den Ball nur zum 0:1 einschieben musste. Da war schon die Reaktion auf den Rängen und so von der Wahrnehmung her auch auf dem Platz. Oh Gott, was ist denn da passiert? Das geht ja schon gut los. Und unmittelbar danach allerdings, das ging dann im Nachhinein so ein bisschen unter, gab es ja die Großchance zum 1:1 von Tim Skarke, der Augsburger Torwart Finn Dahmen top pariert. Wer weiß, ob das Spiel dann vielleicht einen ganz anderen Verlauf genommen hätte. Aber danach, da war wirklich totale Verunsicherung greifbar bei den Darmstädtern und man hatte den Eindruck, der eine steckt den anderen an. Es gab einen Stockfehler nach dem nächsten und so sind ja auch die weiteren Tore gefallen. Wirklich, dass man, also wenn ein Spieler mal, so wie jetzt der Yannick Müller, der diesen ersten Fehlpass spielt, so einen kapitalen Fehler macht, das erlebt man ja immer wieder mal und das passiert auch und ist ja auch Teil der Normalität letzten Endes. Aber dass dann 2, 3, 4 weitere, eigentlich jeder, der an den Ball kam, genauso agiert, völlig verunsichert, keine Abstimmung, Bälle zum Torwart zurückspielen will, aber statt über 20 Meter den nur über 10 Meter spielt und dem Stürmer in Lauf, der dann auch wiederum aber auch eiskalt abschließt. Das war auch nicht so eine Chance, war es, glaube ich, die Augsburger dann liegen gelassen haben, dass bei Augsburg dann mal irgendwas daneben ging. Und da kam wirklich eins zum anderen und so, ja, eigentlich nach dem 3:0, ehrlicherweise, da konnte man greifen von der Tribüne aus, dass die Spieler auf dem Platz auch nur noch den Gedanken hatten oder zu haben schienen, mit aller Vorsicht, hoffentlich geht das jetzt irgendwann einfach nur zu Ende, egal wie. Also es war niemand mehr außer Tim Skarke, den kann man rausnehmen als einzigen Feldspieler, es war niemand mehr da, der einen Ball wollte. Derjenige, der den Ball hatte, hat niemanden gefunden, den er anspielen kann. Es war ein kollektives Abtauchen und wirklich so, man hatte das Gefühl, die befinden sich in einem Albtraum und kommen da einfach nicht mehr raus. Und keiner weiß, was er dagegen unternehmen soll und keiner versucht auch irgendwas dagegen zu unternehmen. Also es gab dann auch gar keine irrationalen Aktionen vielleicht mal, dass mal ein Spieler, was man jetzt ja erwarten würde, dass mal ein Spieler versuchen würde, eine Grätsche anzusetzen, um ein Zeichen zu setzen, oder dass einer mal Kollegen zusammenholt und die anschreit und irgendwas versucht, um aufzurütteln. Also auch das war überhaupt nicht zu sehen. Es war einfach, es war nicht mal der Mut der Verzweiflung, der dann irgendwann kam, sondern es wirkte einfach wie eine totale Lähmung, und das entspricht auch dem, was dann Marcel Schuhn, der hinterher mit den Journalisten ja gesprochen hat, mit uns gesprochen hat, so wahrgenommen hat. Ja, er wusste dann gar nicht mehr genau, wie es steht, wie lang eigentlich schon gespielt ist. Und das mutete also auch den Spielern auf dem Feld irgendwie surreal an.
Am Ende also 0-6, es ist immerhin nicht zweistellig geworden, möchte man nach dem Nachmittag aus Darmstädter Sicht sagen. Wenn Benny Stefan Raab zitiert, dann zitiere ich Timo Müller, und zwar auf kicker.de: Der Abstieg ist verkraftbar, Auflösungserscheinungen nicht. Schreibst du also selbst, was ändert diese Partie, die so nah an Auflösungserscheinungen gewesen ist wie bislang nichts bei Darmstadt in dieser Saison, mit dem, was Darmstadt ausmacht, mit dem, was natürlich auch die Position Trainer Lieberknecht betrifft?
Ja, also das war jetzt etwas, was Darmstadt bislang logischerweise nicht ausgemacht hat und auch auf gar keinen Fall ausmachen soll. Also das war ein atypisches Spiel. Darmstadt stand eigentlich in der ganzen Saison dafür bislang, dass man auch überlegenen Gegnern sehr beachtenswert Paroli geboten hat, dass man in allen Spielen, jetzt nehmen wir mal das 0-8 beim FC Bayern, das sind aber auch etwas andere Umstände, zum einen wegen der Feldverweise, zum anderen, weil es eben der FC Bayern war. Also das waren diese 8 Tore sind zwar auch alle in einer Halbzeit gefallen, in der zweiten, aber das waren keine Auflösungserscheinungen, so wie sie jetzt zu sehen waren. Und ja, was es ändert, ist jetzt erstmal für den Moment natürlich die Wahrnehmung dieses Spiels, denn da hat sich jetzt eine Mannschaft präsentiert, die so 0,0 konkurrenzfähig ist und auch ihr meilenweit weg ist, logischerweise, von ihrem Potenzial und davon, da überhaupt eine halbwegs respektable Rolle, also mit gemessen an der Leistung überhaupt eine respektable Rolle im Profifußball spielen zu können, wobei es eben, und das wird dann das Wichtige sein, dass das ein Einzelereignis für Darmstadt bleibt und man wieder dahin zurückfindet, dass man vom Platz gehen kann, auch wenn man nicht gewonnen hat oder wenn man verloren hat, und sagen kann, wir waren aber an unserem Limit, wir haben unser Potenzial weitgehend ausgeschöpft, es wäre etwas drin gewesen in diesem Spiel, wir haben uns, wie auch immer man das ausdrückt, achtbar verkauft, und das sind alles Dinge, die den Darmstädtern bis jetzt zu attestieren waren und auch sind, mit Ausnahme dieses einen Spiels. Und der Abstieg ist verkraftbar, also Darmstadt ist ja durchaus sehr realistisch an diese Saison rangegangen, auch was die Personalpolitik angeht, kein übermäßiges Risiko einzugehen, beispielsweise Philipp Tietz nicht abzugeben, auf das Geld zu verzichten, das aus Augsburg dann kam, um ein paar Prozentpunkte vielleicht die Chance zu erhöhen, in der Klasse zu bleiben. Also das war immer sehr realistisch und hat gesagt, wir machen kein Harakiri, wir versuchen unser Bestes, aber sinngemäß, das hat jetzt keiner so platt gesagt, aber so kann man es interpretieren, wenn wir dann alles gegeben haben und steigen wieder ab, dann ist es eben so, dann bricht hier trotzdem nichts zusammen, dann haben wir uns finanziell auf jeden Fall ein Stück weiterentwickelt durch das Jahr Erste Liga, und wir haben eben auch unseren Trainer Thorsten Lieberknecht, der uns nach oben geführt hat, der bekommt auch weiterhin das Vertrauen in der zweiten Liga wieder. Deshalb hat man den Vertrag mit ihm ganz dezidiert vor der Saison bis 2027 verlängert, um diese Botschaft auszusenden. Und das passt auch alles von außen betrachtet. Das passt auch wirklich alles zusammen. Das ist alles okay, das ist alles schlüssig. Aber solche Spiele wie am letzten Samstag, wenn die sich wiederholen, die stellen natürlich dann vieles in Frage und die stellen letzten würden, ich sage das jetzt mal mit aller Vorsicht, die würden dann logischerweise auch eine Trainerposition in Frage stellen. Also wenn man jetzt nur, das habe ich an anderer Stelle auch geschrieben, wenn man jetzt nur auf die Tabelle schaut und nur auf die Leistung von Samstag schaut, dann müsste der Stuhl von Thorsten Lieberknecht natürlich am heftigsten wackeln von allen Bundesliga-Trainern. Aber da es eben ein Einzelereignis ist, das jetzt völlig atypisch ist, dann würde ich jetzt erstmal zu dem Schluss kommen, das war ein Ausrutscher. Und wenn der sich nicht wiederholt, dann wird dieses Spiel denkwürdig bleiben, aber muss dann unterm Strich keine hohe Relevanz für die weitere Entwicklung haben. Aber das müssen eben jetzt die nächsten Wochen und der weitere Saisonverlauf zeigen, völlig unabhängig vom Klassenerhalt. Also überspitzt gesagt, es ist dann schon auch ein Unterschied, wie man gegebenenfalls absteigt.
Zum Abschluss noch ganz kurz, es gab nach Abpfiff eine ungewöhnliche Szene. Ein Fan war auf dem Rasen und hat eine Ansprache ans Team gehalten, sieht man auch nicht aller Tage. Wie hast du das wahrgenommen und vor allem, wie waren die Aussagen dazu nach dem Spiel von den Beteiligten, die auch mit in diesem Halbkreis waren?
Also wahrgenommen habe ich es ehrlicherweise wie die allermeisten, die Bilder nur gesehen haben, als schon eine Form von Grenzüberschreitung, weil es unheimlich aggressiv gewirkt hat, wie der Fan auf die Mannschaft eingeredet hat. Die Spieler standen mit hängenden Köpfen etwas betröppelt, klar auch nach dem 0-6 auch das Trainerteam mit dabei daneben und haben das angehört. Das war also auch ein reiner Monolog und das wirkte schon so wie ein Tribunal und schon nach meinem Empfinden grenzüberschreitend, aber, und das haben auch viele andere Fans im Stadion dann so empfunden, von der Gegengerate kamen dann Pfiffe und Buhrufe eben gegen diesen Fan, aber das hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass es wirklich anders, ganz offensichtlich anders gewesen ist. Zum einen, weil dieser vermeintlich aggressive Fan selbst dann das Megafon ergriffen hat und wirklich nochmal zur Unterstützung für die Mannschaft aufgerufen hat, für Applaus. Da gab es dann auch Applaus von allen Seiten, von allen Tribünen, die noch relativ gut besetzt waren, auch zu diesem Zeitpunkt, weil sehr viele diese Szenerie noch verfolgt haben und genauso ist es dann auch bei den Spielern und auch beim Trainer angekommen. Also Marcel Schuhn und auch Thorsten Lieberknecht haben das absolut glaubwürdig dann auch so geschildert, dass sowohl die Wortwahl als auch der Tonfall in Ordnung gewesen wäre. Natürlich kritisch. Lieberknecht sagte sogar, es sind die richtigen Kritikpunkte angesprochen worden und Schuhn sagte dann also unter aggressiv, da würde er sich was ganz anderes vorstellen. Also das war offensichtlich so, dass die Außenwirkung zunächst mal eine ganz andere war, als wie es bei den Beteiligten ankam und wie es ganz augenscheinlich auch gemeint gewesen ist. Also insofern kein Skandal.
Das ist doch insofern gut, dass wir das ja auch auflösen wollten, aus der Distanz schwer, wie so vieles, aus der Distanz schwer zu bewerten, aber deswegen haben wir dich ja, Timo. Lieben Dank für diese Einordnung zum Tabellenschlusslicht. Wir wissen, ein Abstieg ist verkraftbar, aber wir müssen gucken, was da jetzt in der Folge passiert. Lieben Dank.
Lieben Dank.
Danke auch, sehr gerne.
Jetzt dürfen wir natürlich nicht den Fehler machen, wenn eine Mannschaft 0-6 verliert, heißt das im Umkehrschluss auch, eine Mannschaft hat 6-0 gewonnen. Und das gilt in dem Fall eben für den FCA. Jess Torbe, ich habe das Gefühl, die Augsburg...
Welchen Fehler dürfen wir nicht machen?
Na, dass wir eben nur über den Verlierer reden. So,
ach
weil
so,
da hat halt okay. Auch eine Mannschaft einen ganz deutlichen Sieg eingefahren. Ja, auch begünstigt durch die Darmstädter. Aber ich habe wirklich das Gefühl, bei Augsburg ist durch diesen Trainerwechsel echt was passiert. Die Fans lieben diesen Torup. Unter dem werden die, glaube ich, auch wenn man nur die Torup-Tabelle hernimmt, ein Top-10-Team. Und es hilft aber ihm natürlich auch, dass sie einen Spieler haben, auf den wir jetzt auch noch mal ein bisschen genauer den Scheinwerfer legen wollen.
In der Torup-Tabelle Top 10. Mehr Vorlagen können wir Freddy Tappe nicht geben.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Beim 6:0-Kantersieg der Augsburger in Darmstadt war die Lebensversicherung des FCA, Ermedin Demirovic, an drei Toren direkt beteiligt. Der gebürtige Hamburger kommt damit auf sage und schreibe 22 Torbeteiligungen. Nur Harry Kane ist in dieser Bundesliga-Saison mit 32 Scorerpunkten an mehr Toren direkt beteiligt. Demirovic war also an 22 der 39 Augsburger Tore in dieser Bundesliga-Saison direkt beteiligt, also an 56% aller FCA-Tore. In Europas Top 5 Ligen gibt es keinen einzigen Spieler, der anteilig an so vielen Toren seines Teams direkt beteiligt war. Und nur um das nochmal zu verdeutlichen, ohne die Scorer des Nationalspielers von Bosnien und Herzegowina hätte Augsburg satte 19 Punkte weniger auf dem Konto und wäre somit abgeschlagen Tabellenletzter. Die 14 Saisontore von Demirovic sind übrigens nicht nur persönlicher Rekord, sondern auch neuer alleiniger Vereinsrekord beim FC Augsburg in der Bundesliga. Ob zu den 14 Saisontoren und 8 Vorlagen noch weitere Scorerpunkte hinzukommen, das seht ihr am Samstag im Augsburger Heimspiel gegen Heidenheim. Tipico gibt dem FCA auf alle Fälle eine 1,65er-Quote auf über 1,5 Tore. Und naja, wenn das passiert, dann ist ein Scorerpunkt von Demirovic ja schon fast garantiert.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
22 Torbeteiligungen für einen 25-Jährigen, der bei, ich glaube jetzt über 115 Bundesligaspielen steht, Schübmann. Wo spielt Ermedin Demirovic in 2 Jahren?
Hoffenheim.
Ich sag Wolfsburg.
Du wolltest jetzt mehr von mir hören, ne? Klar, also wenn der weiter so trifft, kann es auch in Richtung Crystal Palace gehen.
Oh.
Aber ich hätte jetzt, ich fände es mal ganz schön, wenn einer, der uns gerade so viel Spaß macht, auch in 2-3 Jahren noch in der Bundesliga ist. Fände ich mal eine ganz schöne Trendwende, weißt du?
Er war ja schon aus HSV-Jugend, Leipzig-Jugend, dann Spanien, Frankreich, Schweiz. Also er hat natürlich auch schon ein bisschen was international gesehen. Also ich
finde. Du hast einen Hamburger Jung.
Für mich ist das wirklich der klassischste Wolfsburg-Transfer, den es gibt.
Ja. Ich komme drauf zurück. Dann an entsprechender Stelle.
Mein Zettel ist jetzt übrigens leer geredet. Da ist nichts mehr drauf, was wir noch besprechen müssen.
Ja, dann machen wir Schluss. Ich bin übrigens gleich noch bei einem anderen Hamburger Jungen. Ich bin heute bei Olli Schulz im Konzert.
Oh, also, geil.
Ja. Also, glaubst du, dass Olli Schulz in seinem Podcast auch sagt, so, und jetzt sind wir fertig mit Podcast aufzeichnen, ich gehe jetzt noch zu Alex Schlüter, ist unwahrscheinlicher, ne?
Relativ. Kommt drauf an. Ja. Ist ja ein Fußballfan, aber ich würde jetzt mal nicht schätzen, dass er diesen Podcast hört.
Nee. Ganz liebe Grüße, wie man das heutzutage in so Podcasts sagt. Wir reden heute nicht über das Kicker-Manager-Spiel, habe ich beschlossen. Da muss ich mich erstmal wieder berappeln.
Habe ich jetzt auch nichts dagegen.
Machen wir gerne bald mal wieder. Hey, und wir haben natürlich eure tollen Leistungen da immer auf dem Schirm. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es nächste Woche dann was ganz Nettes gibt. Auf jeden Fall die Auflösung eurer Kreisliga-Geschichten. Es muss übrigens nicht Kreisliga sein. Es darf auch ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger sein, aber Amateurfußball steht überall mit all den Dingen, die ihr uns da so schickt. Ich habe das Gefühl, also weiß nicht, wie dein Feedback bislang so ist, aber es wird manchmal Alkohol getrunken rund um Fußballspiele auf Amateurebene. Das ist bei mir so durchgesickert bislang.
Das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Sag mal, hast du auch gerade eine Mail bekommen? Ich will den Verein jetzt nicht nennen, der mir 500 Euro anbietet, wenn ich über einen Spieler von ihm twittere?
Darf ich nicht drüber sprechen.
Okay.
Aber ich würde an dieser Stelle mal das Lagerfeuer löschen, euch eine schöne Woche wünschen. Ihr hört von uns, wenn Benny Zander einen Spieler ganz toll findet. Spoiler, es ist nicht Manuel Neuer, dann vertraut ihm einfach nicht.
Das ist eine Lüge, verdammt nochmal. Lasst mich in Ruhe mit dieser blöden EM-Elf, Mann. Es ist nur ein Vorschlag.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.